Hallo und herzlich willkommen zu Folge 73 von Off Topic, dem Podcast, bei dem ein Mittwoch noch als Montag durchgeht. Mein Name ist Roland Austinat.
Mein Name ist das Sams. Wunderschönen guten Abend.
Oh, das Sams. Darf man das noch gucken heutzutage? Ist das noch irgendwie nicht, rassistisch oder so? Ich weiß gar nicht.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es mittlerweile Body-Shaming-mäßig, aber nein.
Okay.
Das gibt's bis heute. Ja. Der Autor bringt auch immer noch regelmäßig Bücher dazu raus.
Mhm. Das ist schon mal was.
Ja. Und also ich hab's mit meinen Kindern gerne geguckt, die Augsburger Puppenkisten-Variante.
Ja.
Es gibt zwei, glaube ich, Realverfilmungen oder sogar drei. Da war ich jetzt nie so der Fan von, aber die Puppenkiste und die Bücher, die fand ich immer super.
Ich glaube, ich habe das nie gesehen, weder mit realen Menschen noch mit irrealen Puppen oder mit schwarzen Lettern auf hellem Hintergrund.
Ja, ich glaube, du bist jetzt nicht mehr ganz die Zielgruppe dafür.
Boah, ich habe hier aber auch noch eine vor. Hui. Das überlege ich gerade mal. Da haben wir noch gar nicht off-topic gemacht. Da habe ich den, glaube ich, schon mal ersteigert oder irgendwie kam ich drauf. Das müsste 2018 oder 19 gewesen sein. Eine Buchkassette mit den sämtlichen Abenteuern der fünf Freunde von den Bleiten hier neben mir stehen.
So eine Bertelsmann-Geschichte wahrscheinlich.
Mit nee, so gar nicht mal, gar nicht
nee?
Mal. Gar
okay.
Jetzt steh ich mal auf hier. Jetzt machst du einen alten, lässt den alten Mann nochmal aufstehen hier.
Ja.
Ja, und du kannst ja mal erklären, warum heute Montag ist eigentlich und nicht Mittwoch.
Ja, ich war mal wieder kränklich, wie mein Podcast-Kollege nichts müde wird zu betonen. Nicht krank, sondern kränklich.
Ja, ja.
Und hab mich dann am Montagabend lieber ins Bett gelegt. Und wie das so läuft, ich bin früh eingeschlafen, habe aber nur kurz geschlafen. Dann kam gegen Mitternacht oder ich glaube so um eins, kam dann unser 12-Jähriger runter. Mhm. Der hat irgendwann mal, also ich habe ihm mal gesagt, naja, wenn deine Beine wehtun, dann liegt das bestimmt daran, dass die gerade wachsen.
Richtig, das kann ich bestätigen.
Und, ne? Und das jedes Mal, wenn er jetzt dann also sowas hat, dass ihm die Beine wehtun, sagt er, oh, die tun so weh, die wachsen gerade wieder. Mhm. Und das war halt dann Montagnacht um 12:30.
Okay.
Und da er ja leider dann auch so ein Mensch ist, der dann nicht einfach einen Schmerzsaft nimmt, sondern den man dann dazu überreden muss. Also der windet sich vor Schmerzen. Er ist ja einer, der sich dann richtig reinsteigert.
Oh, oh.
Dann liegt er da bei uns, oh, es tut alles so weh. Und wir dann, Emil, möchtest du einen Schmerzsaft? Ah, ich weiß nicht. Emil, nimm
was
doch
denn,
einen Schmerzsaft.
Was ist denn Schmerzsaft übrigens? Also ist das irgendwie hier ein Schuss-Eierlikör oder sowas da? Oder?
Nein. Es gibt wirklich für Kinder gibt es dann halt keine Schmerztabletten, sondern einen Schmerzsaft.
Ui.
Hat, ich weiß nicht, ob es denselben Wirkstoff hat wie Ibu, aber es ist auf jeden Fall natürlich weniger stark dosiert.
Aha.
Und soll halt an und für sich leichter runtergehen.
Ah, okay, okay.
Ist mit Verlaub da ein ziemlicher, ein ziemliches Weichei, also, egal was er nehmen soll. Auch Tabletten hat er Schwierigkeiten. Ist ja auch in Ordnung. Ich habe bis vor ein paar Jahren auch kaum Tabletten runtergekriegt. Hm. Und bis man ihn dann halt dazu kriegt, diesen Schmerzhaft zu nehmen, dann sagt er natürlich, sobald man ihn geholt hat, oh, ich brauche aber auch noch Wasser, sonst kriege ich den nicht runter. Ja, Moment, ich hole noch Wasser.
Großartig.
Dann braucht es halt nochmal so 20 Minuten, bis er sich beruhigt hat, nachdem er mit ihm zigmal versichert hat, dass dieser Schmerzsaft bestimmt gleich wirkt und dann schläft er wie ein Baby. Mhm. Und man selber liegt wach daneben und denkt sich, ja, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt heute Nacht.
Da hätte ich ihm ganz klar einen gehustet.
Es nutzt ja auch nichts. Also ich meine, ihm tut es ja dann wirklich weh. Mhm. Es nutzt mir ja nichts zu wissen, dass er sich da reinsteigert. Der ist halt so, ja.
Ich habe derweil, sag nochmal.
Nee, und entsprechend Dienstagmorgen bin ich dann zur Arbeit gegangen, habe aber festgestellt, das war eine dumme Idee und bin dann Dienstagmittag wieder nach Hause gefahren, habe mich da wieder ins Bett gelegt und dann wirklich
den Schmerz,
geschlafen.
Dann hast du den Schmerzsaft genommen quasi.
Nein. Oh. Ne, Ibu habe ich genommen, ja, das ist richtig. Und dann ging alles wieder besser. Also Dienstagabend war dann wieder alles in Ordnung und ich weiß nicht, was es eigentlich war.
Ja.
Naja.
So, bevor ich gleich mich wieder hinsetze an den Schreibtisch, sehe ich hier gerade vor mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bände vom Bassermann Verlag.
Das war's, das habe ich gemeint, stimmt.
Und die limitierte Auflage, früher 21 Einzelbände für 168 Euro, jetzt 49,99.
Ja.
Na gut, ich meine.
Ewig lang im Programm gehabt, ja.
Ich habe die dummerweise erst zu spät entdeckt oder bin irgendwie zu spät auf den 4-5-Freunde-Trichter gekommen wieder. Ich hatte mir angefangen, die Dinge anzugucken auf YouTube, sind die ganzen alten Folgen drauf. Großartig. Irgendwie kann man die sie irgendwie gutieren dort. Und dann dachte ich, Mensch, das ist eigentlich cool. So Kindheitszeit, ich habe zwar das Tal der Abenteuer und Konsorten alles gelesen, aber die Fünf Freunde als Bücher sagt mir nichts. Und dann habe ich das irgendwie gesehen, noch in, ich glaube, bei irgendeinem deutschen Buchverlag oder deutschen Buchverhandlungshandel, eben für die das sind auf der Kassette dann fünf Bücher mit den fünf oder was weiß ich, sechs habe ich gerade gesagt, sieben mit den Leuten auf dem Rücken drauf, schön, und die Hülle ist natürlich durch den Versand ein bisschen angeballert, wo die einzelnen Bücher anstoßen an den Karton, der so ein schwerer Pappkarton ist, na gut. Mhm. Aber er fasst die auch nur so zusammen und darob sind dann da jetzt die Abenteuer drin. Das zum Thema, ich mag nicht Zielgruppe für die Sams-Bücher sein, aber die fünf Freunde sind ja an sich auch latent nicht mehr meine Zielgruppe und trotzdem sind sie noch hier in meiner näheren Umgebung.
Ich glaube auch, ich habe nie ein Buch von denen gelesen. Muss ich jetzt einfach mal zugeben. Also ich habe andere Enid Blyton Sachen gelesen, weil in der Bücherei alles mögliche rumstand, aber ich erinnere mich jetzt nicht explizit an Fünf-Freunde-Band. Ich habe die Kassetten damals rauf und runter gehört.
Ja.
Gerade dieses Fünf-Freunde Strandräuber entdecken die? Nee, irgendwas mit Strandräuber. Mhm. Mit Klepper dem Pferd, das weiß ich noch, aber ja. Also da habe ich ein paar Folgen gehört und sonst Bücher? Nein, leider nicht. Ich glaube, Enid Blyton hatte auch noch Geheimnis.
Sowas. Und dann das Abenteuer, das Tal der Abenteuer, die Sohn der Abenteuer, die Insel der Abenteuer. Die kamen bei uns in der Schule immer, in der Grundschule in die Bücherei und ich habe mir die mal als Erster ausgeliehen und dann nach einem Tag den nächsten Band haben wollen. Ja,
die gingen flott. Das stimmt. Ja, Schneider war das, oder? Schneider Verlag.
Bin ich überfragt. Oder?
Naja. Und dann hatten sie doch auch noch, waren die Dolly-Bände offen ihr?
Oh. Mag sein.
Dolly? Moment.
Oder Enrique, Simonica, so und so. Ich weiß gar nicht. Honey und Nanny waren von...
Doch, genau. Enid Blyton, Dolly.
Okay. Ja. Darauf...
Meine Schwester ein paar Bände.
Mache ich kurz mal ein Glas, eine Flasche auf, ja? Was mag ich heute haben? Mal gucken, mit Drehverschluss. Oh. Ich schütte mal ein.
Drehverschluss. Ja.
Ja, nachdem es letztes Mal ein bisschen hochprozentiger war, ich weiß nicht, habe ich das, war das der Tag des Rotkäppchens oder hatte ich schon wieder Eierlikör letztes Mal? Ich weiß gar nicht.
Nee, Rotkäppchen.
Habe ich heute mal wieder eine deutsche Marke gewählt, aber mit ein bisschen weniger Alkohol.
Mhm.
Und zwar kommt sie aus der... Ja, wo kommt es her? Vertrieb St. Richard GmbH aus Trier. Deine Ecke. Ravini. Den goldenen Preis bekommen. 2022. Na dann. Das gute Zeug heißt Hugo. Kennst du das?
War das? Ja, aber nur aus Erzählungen oder.
Auf dein Wohl, Jürgen.
Irgendwas sagt mir das. Ist das nicht so eine Art Sekt dann auch? Oder also so Prickelzeug?
Schon. Weingetränk mit Holunder und was ist da noch drin? Ah, komm mal her, Flasche. Mit Holunder, Limette und Minze. Sehr angenehm. Okay. Und Wein, also ist also kann man so ganz gut. Läuft runter wie Öl. Also.
Ich wollte gerade sagen, das klingt danach, als ob das schnell runtergeht.
Ja, Flasche nicht, also ist da ein bisschen... bisschen sehr wild.
Dann Prost.
Danke. Wenn es schon letztes Mal Beschwerden gab, dass irgendwie die Chips laut gekracht haben und so, mache ich die Tüte noch nicht auf. Chipse oder Flipse vielmehr. Und was war es noch gewesen? Hall wurde moniert angeblich und dabei haben wir schon vorher geguckt, dass nichts übersteuert ist und so weiter und so fort. Hall wurde moniert, was wurde noch moniert? Drei Sachen wurden moniert, das weiß ich noch. Das war ein Dreier-Schlag irgendwie. Halt.
In der letzten Folge?
Ja, ja, ja.
Ich gucke gerade nochmal drüber.
Also nicht, dass die Hörerpost schon
vorweggreifen wollen. Naja, Mike hat sich noch halt beschwert, dass sein Name so oft gefallen ist, aber das meinst du vermutlich nicht.
Nee.
Sonst? Nee. Ja, ein Abrichter hat mir einen Tipp gegeben, wie ich Pizza zu machen habe. Das ist gut. Das muss ich das nächste Mal ausprobieren.
Kommen wir noch gleich zu. Kommen wir
gleich zu. Keine dritte Beschwerde.
Ja, mir gab es eine Beschwerde, dass es doch, dass du auch darauf geantwortet sogar schon noch. Du müsstest das anhand der... Du hast vielleicht jetzt einen Eierlikör getrunken von uns beiden, wenn du auf die rechte Spalte also, guckst, wo die aktuellsten Kommentare sind.
Ja, ich habe bei Trapondo geantwortet, der hat sich über das Echo beschwert.
Echo.
Oder knuspert zu laut und es rauscht im Hintergrund.
Genau. Und da weiß ich auch nicht, vielleicht mal Ohrenarzt oder so. Also ich habe es mir auch angehört, es rauscht bei mir nicht. Und knuspern, okay, gut, ist halt, wenn mal irgendwie die Tüte gegriffen wird oder so. Also gab es ja früher schon. Also deswegen wundere ich mich, dass es gerade jetzt so der große
Aufreger war. Früher waren es keine Flips, früher war es dein Shred 400.
Ja gut, aber die Flips habe ich jetzt auch in Deutschland schon die letzten, weiß nicht, 68 rum. Seit 68 habe ich die immer mal im Start gehabt. Also so kann ich jetzt nicht ganz das nachvollziehen.
Jetzt trinkst du Hugo und hast dabei ein Tastentelefon in der Hand und steuerst den kleinen Gnom über den Bildschirm.
Ja, nee, Gott sei Dank nicht. Das habe ich auch nie gesehen, muss ich sagen. Das war doch auch immer... Mit Öl zum Leck.
Konntest du nicht gewinnen.
Ich wollte sagen, die haben sich ganz entspannt, die hätten noch eine Million verlosen können, die hätte nie einer spielen können.
Ähnlich wie der Superball. Wobei, also Hugo war ja wenigstens so, dass du selber gedrückt hast. Bei Superball musstest du ja noch darauf hoffen, dass der Moderator drückt. Das war ja noch ganz lustig.
Hilf mir mal ganz kurz. War das, wo er sagt,
links, rechts, war halt unten dieser Sat-1-Ball und der dann wurde die Fläche nach unten gescrollt. Von oben kamen dann halt die Hindernisse und der Moderator hatte einen Joystick in der Hand, aber hatte die Augen verbunden. Und der Typ am Telefon musste dann sagen, links, rechts, links. Mhm. Und der Moderator musste also dann noch reagieren.
Ja.
Plus natürlich dann noch die Verzögerung. Und das konnte nicht gut gehen. Es wird natürlich immer schneller, immer mehr und irgendwann war halt immer Schluss. Ich glaube, es gab dann immer eine Tasse zu gewinnen, irgendwie so. Also, ja.
Und bei Hugo war das Springen und so weiter per Touchton oder sowas? Wie lief das ab beim Hugo? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe es auch nie gesehen. Ich weiß nur, es gab PC und sogar auch Konsolenspiele zum Hugo, aber
genau, da endet schon aber die ursprüngliche Version war ja dann so eine Fernsehsendung und das war dann halt ein Tastentelefon, dass du dann jeweils die entsprechende Taste für links, rechts, hoch, runter gedrückt hast. Aber ich habe da nie angerufen, frag mich nicht, welche Taste das war. Ich habe nur irgendwo mal gelesen, dass das mit einem Amiga gemacht wurde.
Okay.
Was doch ziemlich beeindruckend war. Ja. Und die Spiele für den PC, also ich habe irgendwann mal eins gesehen, aber das ist ja jetzt... Wobei lustigerweise ja praktisch jeder Endless Runner mehr oder weniger darauf basiert, dass er wie Hugo aussieht. Aber ja, ein bisschen flotter reagiert.
Es kommt alles wieder.
Es gibt sogar einen Hugo Endless Runner. Müsste ich mal gucken.
Hilfe.
Wenn es mich interessieren würde.
Ja, wenn das interessiert, der möge sich mal irgendwie melden. Dem kann ich was zu tun geben, irgendwie so Steine klopfen oder so, dann. Hilfe, Hilfe, Hilfe.
Jo. Also deshalb ist heute Mittwoch auf jeden Fall und
Nicht Montag,
genau. Nicht Montag, genau.
Ich bin froh, ich wach bin heute überhaupt. Hatte heute einen extrem müden Tag, ich weiß auch nicht. Es mag daran gelegen haben, dass ich heute Mittag zum Mittagessen nach Selbstreiben von großen Kartoffeln und Zwiebeln 8 Reibekuchen gegessen habe.
Holla.
Ja, okay. Sehr wohlschmeckend, aber mit Apfelmus und so kann man essen. Und dann fing mich bleierne Müdigkeit und dann war auch Kaffee trinken, erst so gegen 4, 4:30, nicht halb 3, halb 4 normalerweise. Und da hatte ich dann mich so halb aufs Bett schon gelegt und die Augen doch relativ zu, aber noch nicht jetzt im Tiefschlaf abgetaucht, aber da bin ich mal raus, hinterher habe nochmal einen Weg zum Glas- und Altpapiercontainer gemacht. Es wird in Essen Sensation einmal im Monat nur Altpapier abgeholt. Das fand ich wild. Bei uns irgendwie dreimal die Woche in San Francisco, aber hier nur einmal im Monat. Okay. Das fand ich schon eine erstaunliche Frequenz, ja. Also normalerweise, weiß nicht, wie ist es bei euch? Wird es bei euch öfter geholt oder?
Nee, einmal im Monat.
Tatsächlich.
Ja.
Wie groß sind die Altpapiertonnen? Also die müssen riesengroß sein.
Naja, so groß wie ein Mülleimer. Also wir haben 4 Tonnen Altpapier, Restmüll, Bio und gelber Sack, also gelbe Tonne.
Genau, wir auch. Aber ja. Gelb und Bio holen sie alle 2 Wochen ab.
Nee.
Doch, hier schon.
Bei euch schon, das kann schon sein, ja. Aber bei uns nicht.
Und brauchen halt jeden Tag, also jede Woche. Ja, in San Francisco jeden Tag die Müll abgeholt. Wir kennen das, die Geschichten, ja.
Ja.
Nee, und da bin ich ein bisschen wieder zu mir gekommen und habe da noch ein bisschen heute Postwechsel gemacht. Und gestern habe ich dann aus meiner Inbox um die 100.000 Mails verabschiedet. Jetzt
okay.
Sind dort nur noch ungefähr 4.200 Stück.
Mhm. Die musst du aufheben, oder?
Naja, die muss ich nicht aufheben. Das sind dann Sachen wie, okay, ich gehe schon durch meine Mails durch jeden Tag. Weißt du ja auch, sonst würdest du halt wo sind die Mails und so. Aber der Punkt ist der, manchmal sind Sachen wie Newsletter und so oder dann nochmal andere Sachen, Pressemitteilungen, ich will dann mal reingucken und so. Und am Ende des Tages habe ich dann die letzten beiden Jahre erstmal 23 und 22 großflächig da gelöscht, weil schon gut, aber wenn es dann mal irgendwie News waren, wie die E3 gibt es nicht mehr, wir haben ja eh schon drüber gesprochen, deswegen ist ja auch manchmal eine Inbox drin, beziehungsweise ich habe es dann in entsprechende Arbeitsordner gelegt oder auch dann Schriftwechsel hin und her von Job oder so oder mal irgendwie Eltern noch was geschrieben und das kommt dann auch in die entsprechenden Ordner rein. Wo ich es schon gelesen habe oder auch mal manchmal schon beantwortet habe. Oder ein Freund von meinem Dad, der schreibt manchmal Mails, der hat dann immer ganz, ganz wilde CC und BCC-Angewohnheiten und ist schön und gut, wenn ich lese, wo halt dann er seinen 90. Geburtstag feiert. Der ist aber auch cool drauf ansonsten eigentlich. Der ist mit seiner Frau mal in SF gewesen. Wir sind da kreuz und quer gelaufen, da war er auch schon Mitte 80.
Okay,
alles gut. Aber dann sind dann Mails, die will ich immer mal angucken, nochmal erdichtet ein Gedicht oder was und dann nach dem kurzen Check werden die dann auch dann entweder Ablage P oder wenn es Bilder sind, wie er mal in lass mich rechnen, Mitte der 40er, 50er irgendwie am Bahn geturnt hat und so, das ist noch ganz, ganz cool, das hebe ich dann auf, irgendwie als Lokalkolorit, ein altes Foto oder so, aber alle anderen Sachen gehen dann auch raus und das waren dann eben 1.500 Stück ungefähr gestern.
Nicht schlecht.
Was machst du denn? Hast du Inbox? Mein Vater ist Inbox Zero. Der ist hart drauf, aber der macht Inbox Zero. Gnadenlos. Aber ich komme da noch nicht ganz hin. Ich wollte das mal machen, aber...
Nee, das habe ich nicht. Lass mich gerade mal gucken. Also ich kann es jetzt nicht zählen. Oder könnte man das zählen? Also ich habe eine Mail von 2009 drin. Das ist ein Rezept für Creme-Dessert, das mir meine Tante damals geschickt hat. Dann sind noch 2 von 2015, eine von 2016, die da eigentlich weg könnte. Eine von 2017 stelle ich gerade fest, da habe ich zum ersten Mal entdeckt, wo es Sierra-Soundtracks gibt, die man sich anhören kann.
Oh.
Und dann von 2021 liegen noch ein paar darum, die eigentlich weg könnten. Da ging es um Probleme, die ich mit The Pawn hatte, weil ich mir das damals gekauft habe und das blöde Ding funktionierte einfach nicht. Also dieses Spiel, das haben wir irgendwann neu rausgebracht und 2022 sind noch 20 da drin, von 2023 4 Stück.
Ja, aber dann nochmal eine Zahl, Jürgen, es muss noch eine Zahl geben bei dir, beim Mailprogramm müsste normalerweise stehen,
keine Zahl, drüber 1, 2, 3, oder 4, unten drunter, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17.
Jürgen, 18, halte ein.
30.
Also Steuerung A und dann verschieben. Dann siehst du noch, gut, Max, siehst du eine Zahl dann dran.
30. Also. Roundabout 30.
30, okay. Seit der Aufnahme habe ich gerade 12 neue bekommen. Das ist fast so viel, wie ich reinbekommen habe. Also, meine älteste Mail in der Inbox ist von 15.08.2004.
Okay.
Ja. Staunst du mal.
Das ist nicht schlecht, ja.
Dann kommt eine von 2005. Hat Bilder von mir, wie ich sitze in der Wüste, in der Mojave-Wüste und zugucke, wie die Xbox 360 enthüllt wird.
Okay.
Schau mal, komm, das die Story kennst du wirklich, Jürgen. Die Story kennst du wirklich, oder
das,
nicht?
Ich erinnere mich noch daran, wie du mir Bilder gezeigt hast von irgendeinem Event mit dem Laster, der reinfuhr.
Richtig.
Und so komischen Sitzsäcken, das weiß ich noch.
Exakt.
Das war aber nicht das in der Wüste, oder?
Aha, genau. Da haben die, da
Doch,
haben die
ah, okay.
in der Mojave-Wüste ein Hangar, weiß nicht, Area 51 oder was gemietet. Und da war dann von Freitag und Samstag konntest du dann Xbox-Spiele spielen, bekamst dann einen Avatar-Bild nur dafür und was nicht noch alles und eine Xbox-Jacke, weil es ja doch empfindlich kalt wurde nachts. Hier ist der Roland auf dem Sack nochmal zur Erinnerung mit im Patreon-Chat. Hier ist der Roland mit. Ich weiß gar nicht, das kann auch meine Privatjacke, das war eine Privatjacke gewesen, never mind, das war noch eine Privatjacke sogar. Das war jetzt nicht diejenige welche, aber da sitze ich jedenfalls voller Begeisterung. Ich weiß nicht, was ich da spiele, rechts Project Gotham Racing, das mag sein. Ich habe aber auch Condemned da gespielt und noch ein paar andere, also quasi die First-Party-Starttitel, die wurden da geboten. Und der Roland guckt ganz gebannt drauf in diesen komischen Sitzsack da und... Ja, das ging Tag und Nacht und ich hatte da aber halt, ich musste nicht, ich weiß nicht, wo die geschlafen haben, die ganzen Fans, ob die irgendwie in Hallen geschlafen haben. Ich durfte dann immerhin in einem Motel schlafen, das Microsoft daneben an für mich gebucht hatte. Schräger Nummer. Und dann am Sonntag kam eben halt, war der Launchtag, glaube ich, und dann fuhren die LKWs da rein und die Leute durften dann die Konsolen, bekamen es doch nicht umsonst, auch wenn es die größten Fans waren, nicht, die mussten doch löhnen. Aber damit die Schlange nicht so lang wurde, konnten sie, glaube ich, so Voucher kaufen vorher schon den ganzen Tag und dann einfach abends dann in der Reihenfolge der Voucher-Nummern und so abholen, irgendwie so. So hat sich zugetragen. Wie kam es auf die Mojave-Wüste überhaupt, wenn ich mal fragen an der Stelle? Wie kam
Bilder.
Man Bilder.
Also, Inbox, nee, Mails Zero. Und alte Bilder, ja.
Richtig, weil die zweite, dritte Mail in meiner Inbox unten ganz unten im Sedimentrand der 4200 irgendwas Bilder, Mails, 4200 und 47 Nachrichten, 13 ungelesen. Schau mal, komm, ich lösche mal ein paar weg hier. Löschen.
Also die neueste Mail bei mir ist von dir, noch von Sonntag.
Okay.
Alles, was danach kam, habe ich weggeschafft und meistens in den Ordner Artikel verschoben. Aber von dir stammt Romandie Alternate CDs.
Ja, ich habe gerade noch eine bekommen, die könnte für dich spannend sein.
Oh.
Am 13. März explore a British Legends Origins with LlamaSoft, the Jeff Minter story on PC und Consoles, Xbox, PlayStation, Switch. Ich kann dir mal einen Code bestellen.
Das klingt nicht, in der Tat hervorragend.
Genau, was du da machst. Ich glaube, du kannst dann so ein bisschen wie bei Atari 50, kannst du dann die alten Spiele dir angucken und so. Und dann Gridrunner cool, spielen und also LlamaZeugs. Ich glaube, mit einer Doku, Heart of Neon, Digital Eclipse, alles klar, das sind wieder die Experten da, Gridrunner. Ich glaube, der schreibe ich mal der Emily und sage, Emily, das ist cool, ich hätte da gerne mal einen PlayStation-Code gehabt.
Das klingt hervorragend.
Und dann plaudern wir beim nächsten Mal über das Ding.
Genau.
Ich bräuchte dann zwar noch eine PlayStation und einen Fernseher, aber das ist alles Kleinigkeiten, Jörg. Ich mache die Mail wieder zu. Ich will mich nicht ablenken,
wenn du den Code schon mal hast.
Ja, welche Coach. Ich habe auch schon hier per App ganz traurig schon Spiele gekauft in meinem Wahn hier.
Also was?
Ich Spiele kaufen. Doch. Pass auf, ich habe hier PlayStation-App, kann ich auch aufmachen. Es hilft ja nichts. Ich habe zwar keine Spiele da, aber ich kaufe dann schon Spiele. Remote Play. Hätte ich meine Konsole an, könnte ich jetzt hier wahrscheinlich streamen. Da könnte ich PS4-Spiele auf dem Telefon streamen. Aber naja. Wo ist denn das hier? Habe ich irgendwie doch. Es muss doch irgendwo den Transaktionshistorie, hier haben wir sie. Für dich und alle exklusiv hier die Transaktionshistorie, die noch geladen wird, nebenbei noch. So. Start Februar, Ende Februar 2024. Produkt Purchase 0000, das waren die Demospiele da, genau. Und dann habe ich geholt mir Firewatch am 1.11. für 4,99.
Firewatch. Okay.
Und dann gab es halt für Lau Steel Rising, nie gespielt. Für Lau gab es Rollerdrome, das sind also die Klassiker diesen Monat. Und Foam Stars, meine Güte.
Ja, das ist, glaube ich, was Neues.
Und Silent Hill, The Short direkt, Message, okay. Und
direkt in das Kostenlose rein. Mir fällt das gerade auch ein, ob ich bei Epic Games überhaupt geguckt habe.
Oh,
nicht, dass
guter
das
Punkt,
sinnvoll
guter
ist
Punkt. Guter
wäre,
Punkt, heute ist Mittwoch, schnell mal reingucken.
Ja,
danke.
Eben.
Normalerweise
man weiß ja nie, was man da für einen Klassiker verpasst.
Richtig. Doch, Fallout sollte kommen die Woche. Diese Woche sollte Fallout wieder mal kommen, glaube ich. 1 und 2 und 3 oder was. Oder, nee,
diese
oder
Woche Tactics. Dakar Desert Rally. Ich glaube, Fallout sollte, glaube ich, bei Amazon kommen. Irgendwie sowas.
Ach, die ganzen
Dinger da. Dakar habe ich mir, glaube ich, schon geholt. Irgendwie ist das gerade hier langsam.
Epic Games.
Ja, Dakar habe ich mir schon geholt. So.
Aber nicht gesagt. Du hast es nicht verraten uns allen, dass man es holen konnte, oder? Mal gucken.
Ich habe es nicht verraten, nein.
Habe ich es denn verraten hier? Ich scrolle mal runter. Deals der Woche. Freie Spiele der Woche. Ich habe gar nichts umsonst, halt mir hier. Merkwürdig. Nightingale, ein Shared World Survival Crafting Game.
In das den klingt ja
schönen
ganz hervorragend.
Und gefährlichen Fey Rams. Ah, hier, Dakar Rally, alles klar. Mal gucken, kenne ich ja schon. Ja.
Ich habe gerade mal geguckt, also Fallout war tatsächlich bei Amazon oder ist bei Amazon noch zu haben.
Ich habe schon, vielleicht habe ich das
Tempest 4000.
Ja. Auch schon mal zigmal geholt. Dakar Rally. Und Skull and Bones gibt es hier auch. Ein Kummer, ein Jammer, Jürgen. Ein Jammer. Das hätte ich jetzt ja gerne gespielt, weil es kann ja was, aber...
Ja, ich habe vorhin noch in die aktuelle Spiele-Veteranen-Folge reingehört. Du solltest mal mit Heinrich drüber sprechen.
Warum? Spielt er es auch gerade?
Er hat in die offene Beta reingeguckt und das war so, ja, also, und dann kam er so ein bisschen ins Plaudern und fand es dann, glaube ich, doch nicht ganz so doof.
Na, das kam nämlich was.
Dann hat Jörg aber gemeint, also mal ganz ehrlich, wenn du begeistert bist, dann klingst du anders.
Ah, Heinrich, und so als ein Scheiß, komm, das ist doch alles Mist, ja, das ist doch alles Mist.
Hat Heinrich schon ein bisschen zurückgerudert und gemeint, naja, so Free-to-Play wäre das schon gut, aber als Vollpreis sieht das halt jetzt noch nicht unbedingt.
Dann muss er aber noch ein bisschen dranbleiben. Also ich erinnere mich sehr daran, hätten wir länger als 6 Stunden spielen können bei der Beta und am Aufnahmetag der 69,
dann hätten die
Hörer, die da sich live zugeschaltet haben, wegzerren müssen vom Controller. Da hätte ich weitergespielt, ganz genau.
Genau.
Nö, also ich fand schon, dass das was kann, muss ich leider sagen. Und deswegen, ich wäre so blöd, mir es zu kaufen, aber ich habe ja gerade keine Konsole. kleine Details hier am Rande. Und wenn ist der Fernseher, ich weiß echt nicht, also der Fernseher, den meine Eltern hier oben stehen haben, der war früher mal ein größerer da, aber das war dann auch noch einer mit richtig Oldschool Röhre und so. Jetzt ist auch ein LED-Fernseher wohl scheinbar. Bild soll auch toll sein. Aber lass den mal im besten Fall so 15 Zoll groß sein. Im besten Fall.
Ja.
Im besten Fall. Und dann spiel mal 4K-Spiele auf einem 15 Zoll Fernsehapparat. Also schwierig. Schwierig. Gerade richtig. Für jemanden, der wie ich im letzten Jahr, haben wir nicht mal über unsere Stunden gelacht und erzählt. Ich war doch irgendwie bei 1100 irgendwas Stunden allein in PlayStation gefilmt unterwegs 2023. Ja.
Mit richtigem Schwarzton im Fernseher.
Mit dem besten Schwarz, das ich wirklich seit meinem überhaupt Lebenszeitraum auf diesem Planeten gesehen habe. Bester Fernseher, bester Schwarz. Und auch guter Klang, weil immer viele sagen, so Flachbildschirmfernseher, die können nicht mehr so viel, aber durch geschickte, ja, ich weiß auch nicht, wie es machen, die LG-Ingenieure, aber die machen einen wirklich guten Sound raus. Also Soundbar, klar, kann man haben, aber mit dem Ding, wo der Samsung noch bei tiefen Tönen am Wummern war, weil dann irgendwann die tiefen Töne zu Resonanzen geführt haben im Gehäuse, lächelt der alles weg, der LG, der macht dann irgendwann mal bei richtig tiefen Tönen dicht. Aber so Bond und Konsorten, die ganzen Effekte und die ganzen Explosionen, die hätte der wirklich fast in Original-Lautstärke gespielt, dass ich leiser machen musste teilweise, weil ich in der Nachtbrenn unter mir das nicht zumuten wollte, mehr nachts, wenn ich die Extras gesehen habe, über die so machen wir die schönsten, so fahren wir mit dem Panzer durch einen Mineralwasserlieferwagen in Fake-Russland oder im Fake-Moskau. Das wollte ich ihr dann nicht in Originallautstärke mehr zumuten um 11 Uhr abends oder 12 Uhr abends.
Ja. Ach ja.
Ja. Ja, ja, ja.
Zeit, dass wir mal wieder Filme gucken. Ja.
Filme gucken, Spiele spielen, so richtig so, das wäre doch mal was. Ich meine, ich muss mir halt immer noch was nur über die Spiele durchlesen. Beziehungsweise es gab Doch diese Woche bin ich auch schon gewesen sogar, komme ich auch gerade schwer hin. In Las Vegas gibt es ja, es gibt ja wie Sand am Meer, hast du ja die Preisverleihungen Anfang des Jahres. Da gibt es Oscars, dann gibt es Emmys, Grammys, Tonys. Es gibt die im Dezember gibt es irgendwie die Game Awards. Es gibt im März auf der Game Developers Conference die Game Designer Awards, so wie sie immer heißen mögen da, die Indie Awards. Und im Januar, Februar gibt es auf der DICE. DICE ist eigentlich eine Abkürzung, wie das Digital Entertainment, irgendwas. Das sind so die vornehmeren mit den schickst aussehendsten Preisen, die. Ich gucke es mal nach, damit ich nicht so rumstammel, was DICE eigentlich jetzt bedeutet. DICE ist. DICE.
Okay.
Ja, DICE ist eine Abkürzung natürlich. Aber der Roland wird es, bevor er noch irgendwelchen Quatsch redet, dass man ja einen auf deren Seite hinsteuern. Digital Interactive, irgendwas Academy. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Aus irgendwelchen Gründen bin ich zwar mit meinem VPN in Frankfurt, aber ich kriege irgendwie alles in Rumänisch angeordnet. Ich weiß auch nicht genau, was da hinter den Kulissen abgeht. Also die DICE Awards werden von der Academy of Interactive Arts and Sciences, der AIAS, verteilt. Aber das hilft mir immer noch nicht. Ich werde dir gleich sagen können, wofür es steht. Oh, ganz schlimm, ganz schlimm. Design ist ein Backronym. Habe ich auch noch nicht wieder ein neues Wort gelernt. Akronym kannte ich, aber es ist ein Backronym für Design, Innovate, Communicate, Entertain.
Und was soll ein Backronym sein?
Das darfst du mal nachschlagen oder mir sagen. Oder du könntest als Rätselfrage stellen irgendwie, aber.
Also wie Back oder was? Wie
Also
ACK?
ein Backronym ist ein Akronym, das aus bestehendem Wort gebildet wird, indem die Anfangsbuchstaben in die Wörter einer Phrase gebaut werden. Motto Dice ist ja ein Wort. Der Würfel, ne?
Ja.
Also von Würfeln und so.
Also Wikipedia hat das ganz toll zusammengefasst, dass man
Na,
es
sag mal.
direkt versteht. Der Begriff Backronym bezeichnet ein Wort, dessen einzelne Grapheme erst nachträglich als Initialbuchstaben von Wörtern interpretiert und in ihre Gesamtheit zu einer Wortgruppe zusammengefügt werden. Backronym ist dabei ein Portemonnaiewort aus Back und Acronym. Ja, so kann man
Portmanteau.
sagen. Ich habe es bei dir eher verstanden. Aber okay.
Ja, richtig. Und das war dieses Jahr dann im Aria Hotel. Muss ich mal lachen über den Namen?
Aria,
Ja.
also Aria, okay, ja.
Wie war es bei Charlie Chaplin? Aria, wir kämpfen für das Volk und singen Aria im großen Diktator. Waren ja manchmal deutsche Original-Sachen da drin im Film.
Ja.
Nee, hier ist es Aria Hotel, das Arien Hotel. Aber ich habe auch schon damals immer zu Thilo gesagt und anderen Leuten, für die ich auf der E3 war, auf der GDC, auf der CES war, jetzt aber, sage ich, ich bin jetzt erstmal nicht zu sprechen, ich bin im Aria Hotel. Habe immer gelacht. Bin ich dann einmal ganz den Strip raufgelaufen zum Aria Hotel und habe mir dann da irgendwelche, was haben die da gehabt? Dann oftmals, da waren, war da AS. Wie heißen die? Asrock, glaube ich, die waren drin gewesen. Und dann noch so ein, zwei andere kleinere Indie-Läden, die nicht jetzt unbedingt, gut, Asrock ist kein Indie-Laden mehr, aber andere Läden, die jetzt keine großen Stände auf dem eigentlichen Messegelände hatten, die sind dann in den Hotels immer in Vegas zur CES. Und es waren eben auch im Aria Hotel. Und die DICE Awards, die waren entsprechend auch im Aria Hotel. Und die AIAS, die Academy of Interactive Arts and Science, die hat in Las Vegas auch den DICE Summit. Das ist quasi so eine Art Schickimicki-Spiele-Design-Konferenz mit nur einem Track. Das heißt, jeder hört alles. Da sitzt du dich rein und dann kannst du nicht entkommen und kannst dann, musst auf Gedeih oder Verderb dir alles anhören. auch wenn es dich nicht interessiert, während du halt bei GDC mit ein paar 100 bis 1000 Vorträgen dann eben den rauspickst, die du spannend findest für dich, wenn du sagst, okay, Montag, was läuft hier oder was läuft am Mittwoch, da laufen irgendwie 10 parallel, welche finde ich da für mich am spannendsten, ich höre mir dann jetzt nicht irgendwie Programmierung von DirectX 12 an, sondern ich würde dann eher gehen in Game Design oder sowas zum Beispiel. Aber bei DICE, gut, deswegen ist dann auch DICE breiter gefasst und überhaupt. Naja. Aber die DICE Awards, wir kamen darauf und wegen Spielen. Ich kann selber nicht spielen, sondern guck mir halt an, wer da alles gewinnt. Und siehe da, zumindest zwei der Spiele, die wir hier im Podcast regelmäßig erwähnen, haben auch groß abgeräumt. Wir wissen es wieder mal besser als die alle anderen. Spiel des Jahres. Schon mitbekommen, wer es geworden ist? Oder willst du raten, wer es war?
Ich habe keine Ahnung. Warte mal, es ist eine amerikanische Geschichte, ja?
Wobei aber halt eben jeder da gewinnen kann. Also etliche Spiele, die da prämiert worden sind, kommen gar
Elden
nicht.
Elden Ring? Oder ist das zu alt?
Irgendwie
dann ist es Baldur's Gate 3.
Richtig. Mhm. Baldur's Gate 3 hat gewonnen in Story, beste Geschichte, Rollenspiel des Jahres, Game Design des Jahres, Game Direction, also beste Regie des Jahres und Spiel des Jahres hat Baldur's Gate 3 gewonnen.
Es gibt Gratulation.
Gratulation. Auch mir, wo er aussehen hat, der alle Millionen Wörter dieses Spiels auf Deutsch gelesen hat. es gibt auch ein Spiel, was Jürgen Hüsam gespielt hat und noch spielt. Das hat gewonnen. Ich mache mal den Preis, ich mache mal so rum. Es hat gewonnen. Weißt du sofort beim ersten Preis schon. Preis für beste Animation, bestes Charakterdesign, beste Musik, bestes Audiodesign, bestes technisches Achievement, Actionspiel des Jahres. Und das waren sie auch schon. Ein paar mehr sogar als Dinges bekommen hat, als Baldur's Gate bekommen hat. Und es war?
Spider-Man 2?
Marvel Spider-Man 2, Miles Morales, ganz genau.
Ja, ich habe in den letzten 14 Tagen kein Stück davon weitergespielt. Aber gut, ich freue mich dafür.
Ja, auch Endspiel des Jahres, auch Jürgen am Start. Forza Motorsport hat gewonnen. Und ansonsten Alan Wake hat Art Direction gewonnen. Adventure-Spiel des Jahres, halte ich fest, Zelda, Tears of the Kingdom, Adventure, gut, mit weit gefasst.
Ja.
Prügelspiel des Jahres, Street Fighter 6. Sportspiel des Jahres, MLB The Show 23.
Was ist MLB?
Major League Baseball.
Baseball, okay. Mhm.
Und dann gibt es noch das Strategie-Simulationsspiel des Jahres, war Dune Spice Wars, da kann uns dann Jörg mehr zu erzählen. Online-Spiel des Jahres, Diablo 4, da könnte uns Tobi mehr erzählen. Tony. Und die Immersive Reality Technical Achievement, also VR-Spiel des Jahres, quasi Horizon Call of the Mountain. Mhm. Und dann VR-Spiel des Jahres, nicht nur technisch, sondern überhaupt des Jahres, war Asgard's Wrath 2.
Was für ein Ding?
Ja, eben, auch nie gespielt. Asgard klingt ja so ein bisschen nach ich guck's mir mal gerade an hier. Das klingt ja so ein bisschen nach Nordisch for
ja,
Nature
ja.
Und so.
Thor, Odin, bla bla. Aber,
Und es war ein Action-Rollenspiel für die Meta-Quest. Okay. Und war irgendwie das Launch-Spiel für Meta-Quest 3. Okay. Und Dune Spice Wars, von dem ich persönlich nur passiv gehört habe, aber nie richtig wahrgenommen habe. Spice Wars, Early Access, Full Release. Funcom, okay. Ach, das Ding, alles klar. Gut, das ist dann das Funcom. Jetzt kriegst du wieder, ich war irgendwie nur bei einem anderen Hersteller, aber das ist quasi das Ich will Arrakis beherrschen Spiel. So, und dann haben wir ein Spiel noch. Bestes Indie-Spiel, Cocoon. Und da sind wohl nicht die Senioren gemeint, die ein Alien-Raumschiff finden.
Ich wollte gerade fragen.
Auch wenn mir die Suchergebnisse vollgeschmissen werden damit. Cocoon. Komm mal Indie-Game, noch mal gucken. Und da handelt es sich um ein Puzzle-Adventure-Spiel. Okay, von Annapurna Interactive. Gut, die veröffentlichen gute Spiele von Geometric Interactive. Und du bist ein Käfer, der zwischen Welten umherspringen kann, um die Geheimnisse des Universums zu enthüllen. Na gut.
Genau das wollte ich als Käfer schon immer machen. Ja.
Und Mobilspiel des Jahres ist What the Car. Habe ich auch nie von gehört.
Okay.
Und ich werde gleich mehr dazu sagen können. What the Car ist ein Rennspiel mit einem Auto, aber statt Rädern hast du Beine. Deswegen kannst du jetzt springen, fliegen, klettern, alles Mögliche machen, Pakete austeilen und so weiter und so fort. Und
ja, kann man machen.
Wurde quasi Spiel des Jahres bei der DICE Backronym Verleihung. So, jetzt haben wir sie alle verliehen. Ja.
Ja, okay.
Das wollte ich mal so am Rande sagen, was so zum Thema, welche Spielepreise es gerade so gab und was ich nicht spielen kann, aber gerne spielen wollen würde und so.
Irgendwann mal musst du das alles nachholen.
Ich habe heute mal gerechnet, wenn du pro Jahr 10 Spiele spielst, das ist schon eine stolze Summe.
Mhm.
Und wenn du 80 Jahre alt wirst, dann schaffe ich keine, also ich werde 100 Jahre alt, sag ich mal, ich werde irgendwo Mittelwert 90, dann schaffe ich keine 400 Spiele mehr. Also ich muss mich anstrengen, dass ich dranbleibe an den alten Spielen auch und ich dann die neuen Spiele spiele.
Ja.
Skull and Bones und so. Dann das
ja, Browser, nur die wichtigen die Sachen. Genau. Skull and Bones halt, bevor es abgestaltet wird. Ja.
Na, so schnell wird es nicht gehen. Also da hoffe ich mal doch, dass die ein bisschen länger noch, mindestens so lange das Ganze die Server oben lassen, wie das Spiel gedauert hat, um herauszukommen. Also dann haben wir es schon.
Ja. Die DICE. Nee, also ja. Ich kann leider ja nichts beisteuern, was ich gespielt habe, ähnlich wie du dann. Ich kann aber erzählen, was ich geguckt habe.
Moment. So leicht schießen die Preußen nicht hier halt. Ich habe ja noch was gespielt. Also,
was?
Ja, sicherlich.
Okay.
Natürlich.
Dann erzähl.
Ich muss nur Notizen machen, dass ich nicht vergesse.
Ach so, ja.
Du weißt, irgendwo diese fluffigen Lobpreisungen unserer Podcasts schreiben sich ja nicht von selber. Ne? Die muss ja dann immer einer mal in die Tasten hauen. Ja. Ich habe heute noch gespielt und ich gucke jetzt gerade mal rein. Kennst du wahrscheinlich als alter Fan von Superhelden und kann ich schon was machen hier wieder? Es ist ein Mobilspiel. Das ist so ziemlich die einzige Konsole, die ich bei mir habe. Die funktioniert noch. Mhm. Und dann noch eins, was nicht so viele Rechenpower verlangt, wie manch anderes Mobilspiel. Es ist wie auch schon Idle Champions of the Forgotten Realms ein Auto-Battler. wie könnte es anders sein? Oh ja, hier kann ich wieder mal einen kurzen Auftrag hier wieder losschicken, die Jungs. Den Bösen aufs Maul hauen. Kommt her. Ab mit euch. Und zwar heißt das Invincible Guarding the Globe. Also Invincible, das ist wohl eine Superhelden-TV-Serie, auf der es basiert. Und die wiederum basiert auf einem Comic, den ich auch nicht kenne, wo ich gestaunt habe. Da kann er nicht von DC kommen, ungefähr. Aber dann habe ich ein bisschen geschaut und vielleicht bist du ja doch dann da ein bisschen am Start, weil das Ding läuft auf Amazon Prime Video. Bist du ja auch da irgendwie Kunde von. Mhm. Aber sagt dir jetzt gar nichts, oder?
Nee, ich gucke es mir gerade an. Also das Spiel hat mir gar nichts gesagt. Invincible als Serie habe ich nicht gesehen, aber ich habe jetzt gerade, Entschuldigung, jetzt gerade gegoogelt, sehe in der Besetzung J.K. Simmons und da klingelt es, dass ich schon mal gelesen habe, dass der bei irgendeiner Serie jetzt halt mitspricht. Mhm. Aber nee, mehr weiß ich leider auch nicht.
Mhm. Ja, und storymäßig ist auch arg wenig drin zu fühlen. Es geht einfach darum, da um normale Leute, die Superkräfte haben und dann rumkämpfen gegen Böse und ja, und überhaupt, bla bla.
Okay.
Richtig, und die Global Defense Agency, GDA, in der werden die globalen Superhelden organisiert und dann, ja, dann hauen sie den Bösen alles aufs Maul und so. Und das Ding selber, meine Güte, was Charaktere. Das Ding beruht eben halt auf einer gucke ich mal, gibt es einen Comic? Wo ist der Comic? Doch, wohl.
Wohl einen von Robert Kirkman.
Richtig.
Ja.
Und der hat ja mit hier Walking Dead, Fear the Walking Dead und Konsorten einiges gemacht schon. Hat auch für X-Men geschrieben. Und der hat das Ding sich ausgedacht, sowohl jetzt im Druck als auch im bewegten Bild. Ja, Invincible von Imagine, okay. Wo holt Imagine zu? Ist nicht Imagine
ich sehe gerade, dass Kirkman auch mal was rausgebracht hat namens Battle Pope. Das klingt ja auch interessant. Aber nun gut.
Okay, Imagine war so ein Indie-Laden noch mit Todd McFarlane am Start und so, und Kirkman ist dann auch der COO und Eric Larson, also alles doch bekannte Leute, richtig. Malibu Comics kenne ich auch noch damals, das waren noch Zeiten. Gut, und jedenfalls erscheint da bei Imagine, oder bei Image Comics erscheint das Werk von Freund Kirkman da und auch Invincible. Wovon es schon 144 Stück gab. Und der Run ist durch. Gibt es da ein Omnibus? Gucken wir doch mal gerade. Invincible, Omnibus. Naja, es gibt nur ein Kompendium. Naja.
Nee.
Wahrscheinlich dann irgendwie mit den besten sechs Heften oder was. Auch Paperback auch noch. Pfui Teufel. Aber hier ist Hardcover. Aber gut, das Ding ist auch schon wieder 13 Jahre alt. Hardcover sanft vergriffen schon, ob der Preise hier, die ich hier sehe, die aufgerufen werden. Wie viele Seiten hat das Ding denn? Alles ein bisschen duster. Unklar. Es gibt wohl irgendwie ein Kompendium. Seiten werden nicht verraten. Es wiegt jedenfalls 5,3 Pfund. Und ja, Ultimate Collection Volume 1 Hardcover $33. Also wer da mal reinlesen mag, der sei herzlich eingeladen, da reinzulesen. Hat auch 400 Seiten für $33. Halbwegs okay, würde ich fast sagen. Oder so. Da kriegst du in Deutschland gerade mal zwei Alben für den Preis für 30 Euro. Wir sprachen darüber.
Ja, 128 das ist richtig, Seiten
oder so. Ja, genau. Das sind halt quasi die Invincibles.
Ja, ich sehe hier gerade bei der Synchronisation oder halt überhaupt bei den Rollen, das ist ja ein Wahnsinnsaufwand, wie viele Leute da mitsprechen.
Naja, da guck ich mal die Simpsons an. Aber gut, lassen wir das, ja.
Ja, klar. Wobei, also bei den Simpsons ist ja auch, oh Gott, die Bart spricht ja noch 5 Figuren, irgendwie sowas. Also, aber hier ist echt der Hammer. Und, wobei ein gewisser Chris Diamantopoulos oder so ähnlich spricht mindestens 3 Sachen. Doc Seismic, Donald Ferguson und, wo habe ich ihn gerade noch gesehen, Isotope.
Oh, Isotope kenne ich aus dem Spiel sogar. Isotope ist mir bekannt.
Echt?
Ja, da habe ich das Spiel schon gesehen, Isotope. Ich habe ihn zwar noch nicht, im Grunde ist es ein Gacha-Spiel und ein Autobattle. Also du machst dann eine Gruppe aus 2 bis 5 Helden, schickst du los, verdienst dir da neue Teile und neue Gegenstände. Das kann dann von ein paar Minuten bis mehrere Stunden gehen. Du kannst dann diese Mission noch aufleveln. Mein längstes ist gerade 6 Stunden lang, die könnte ich auf 8 Stunden aufleveln für noch mehr Loot und so. Kannst dann nachts starten, dass der dann nächsten Morgen aufgelevelt ist oder nächsten Morgen dann gelootet wurde. Mit diesen Gegenständen kannst du deine Crew aufrüsten und dann dich mit der durch die Kampagne schleichen. Und mit besseren Gegenständen kannst du auch mehr in die Kampagne tiefer hinein vordringen und so und überhaupt. Mhm. Ja. Und da ist eben halt der Isotop, der war auch dabei. Das ist nämlich ein Bösewicht.
Okay, jetzt bin ich gespoilert.
Naja, nun, ich meine, Dutzende von Helden, da musst du es vertragen, wenn ich einen Bösewicht. Du kannst ja alle spielen, du kannst dann, je nachdem, wie die Gruppe zusammengebaut ist, kannst du mit mehr, wenn du alle aus einer Verbrechergruppe hast oder alle von einer guten Gruppe, dann gibt es da entsprechende Boni oder
Boni?
entsprechende Bonuseffekte oder wie auch immer. Aber ist ganz, ganz, tut keinem weh, ist kostenlos. Du kannst dann entsprechend Geld kaufen für die neuen Helden, einmal extra drehen und so, aber ich kaufe bei solchen Spielen generell nichts. Ich spiele die mal so, bis die mir keine Lust mehr machen und dann ist gut. Und das kam raus, da sah ich halt in meiner Inbox eine Ankündigung und habe dann gesagt, komm, in meiner großen Not gucke ich mir nochmal an. Comic-Vorlage, ich bin auch mal Comics nicht abgeneigt und da kam das dann einfach und ja. Läuft auch auf uralten iPhones wie meinem.
Sehr gut. Nee. Wie gesagt, ich kann nichts bieten. Ich habe immer noch Clash Royale laufen. Ich wollte
gerade sagen, noch nicht mal Clash Royale gespielt, wäre meine Frage gewesen. Hast du mir doch irgendwann
doch, offenbart, da bin ich jetzt allerdings aus meinem Clan wieder raus, weil ich gedacht habe, das
ist rausgeflogen.
Also, nee, das tatsächlich nicht. Aber du musst ja dann ab Donnerstagmittag bis Montagmittag musst du innerhalb von 24 Stunden immer 4 Kämpfe machen.
Ja.
Also, und Clan-Kämpfe habe ich immer brav gemacht, alles gut, aber es war mir dann irgendwann zu sehr, komm, das musst du jetzt aber noch machen.
Das kenne ich. Oh, es ist Mitternacht, verdammt, ich muss noch meine Kämpfe machen, das kenne ich nur zu gut. Ich muss noch meinem Clan irgendwie 400 Marken erspielen, damit sie wieder Raids starten können und so.
Genau, eben. Das und deshalb bin ich jetzt aus dem Ding raus, mache jetzt gerade wieder nur meine Solo-Sachen und Gutes.
Das spiele ich gar nicht mehr. Ich habe mich da versteckt. Also ich bin da ganz raus, weil das war dann am Ende des Tages hast du dann so viele neue Helden gehabt, die haben ja aus allen Star Wars Serien, wo die Filme ruhiger geworden sind und sagten, okay, wir müssen jetzt nicht mehr irgendwie jedes Jahr 2 neue Filme rausschmeißen, haben die bei Galaxies of Heroes gnadenlos Leute rausgeballert und sag ich mir, nee, tut mir leid, ich bin raus da aus der Nummer, ich kann nicht mehr. Und wie du eben sagst, es ist abends Mitternacht, denkst du ja auch, verdammt, ich muss noch hier meine Kämpfe machen und so. Und oder es ist kurz vor Mitternacht, dann rollt die Zeituhr wieder um. Du musst noch irgendwie in einer Viertelstunde alle Kämpfe machen, bevor, oh, und der Stress, so, das war mir das Vergnügen nicht wert, zumal es eben, du musstest dann, gerade wenn du mal eine neue Crew raufgelevelt hast, dann kam eine Bad Batch oder was das Neue, oder dann kam die Night Sisters und dann musstest du die hochleveln, weil die dann im Meta waren und, oh, dumm gelaufen, ist das die hochgelevelt, ohne was zu zahlen. Tja, blöde, weil jetzt ist die nächste Gruppe oben und die sind die besseren und so. Und da habe ich dann, glaube ich, nach 5 Jahren oder so in den Sack gehauen, was immer noch lang ist für ein Free-to-Play-Spiel.
Ja, das stimmt. Nee, also ich spiele es jetzt dann halt Clash Royale noch gemütlich für mich weiter und irgendwann werde ich wahrscheinlich auch wieder in den Clan rein, aber jetzt gerade denke ich, so meine Spiele in meinem Tempo, dann habe ich halt am Ende des Monats nicht, was weiß ich, was erreicht. Da gibt es immer so, ich glaube, 120 Stufen, 119 Stufen, die man freispielen kann mit gewonnenen Spielen. Wofür du halt Kronen kriegst und bla und blub. Und da ich ja nicht jeden Monat für 6 € den Pass Royal zahle, gibt es für mich nur jede 4. oder 5. Stufe dann. Und mit den Clan-Spielen plus dann noch alles, was ich sonst so mache, bin ich da immer locker über diese 119 Dinger gekommen, bevor der Monat auch nur ansatzweise rum war. Und jetzt stelle ich fest, okay, ohne Clan-Spiele wird es das nicht werden, aber was soll's. Gott, dann level ich halt mal nicht so schnell hoch. Was soll's. Also, ich werde nie in irgendeine Weltspitze da reinkommen. Ich mache meine Spiele, um beim jeweiligen Spiel Spaß zu haben und dann passt's.
Jo. Ja, Dito, also nee. Wir hatten dann auch mal vor Jahr und Tag hatten wir beim Division 2 mal so einen Clan gemacht für alle Hörer von den Spieleveteranen. Da waren Heino und ich auch dabei, haben viel gespielt und waren ganz witzig. Grüße gehen raus an alle, die mitgespielt haben und die dabei waren. Und das war wirklich, wirklich witzig, hat Spaß gemacht. Aber am Ende des Tages, ich hätte dann auch einmal die Woche einchecken müssen oder weiß nicht, werde ich dann nicht lange, wenn sich der Clan-Anführer nicht mehr lange genug eincheckt, dann wird automatisch der nächste zum Clan-Führer gemacht und so, alles gut, damit ich irgendwie einer alles hijacken kann und so, aber ja, ich müsste auch da wieder mal, Division müsste ich dringend wieder mal spielen. Aber das alte Problem. Das alte Problem.
Hast du etwa gerade keine Konsole?
Ähnlich wie gerade schon in meinem amerikanischen Amazon-Konto die Ezio-Kollektion drin steckt für $16. 3 Spiele mit allen DLCs, Killerpreis, PS4, PS5 und so weiter. Würde ich gerade nochmal spielen. Tolle Spiele. Die 3 habe ich wirklich en bloc durchgespielt. Die waren ganz großartig. Ja. Aber auch da gewisser Hinderungsgrund lässt sich nicht von der Hand weisen. Aber Ezio-Kollektion. Wer anfangen möchte, es gibt, glaube ich, auch zu Beginn der Ezio-Kollektion einen Rückblick auf den ersten Teil, weil der ja von der nicht historischen Welt in den Teilen 1, 2, 2a, 2b, 3, 4 zumindest auch noch und Rogue zusammenhängt. Danach nur noch ein bisschen spotty mit Unity und mit Syndicate. Und dann tauchen manchmal noch Namen auf aus den ersten Teilen in den drei beziehungsweise vier neuen Spielen. Gut, okay, aber das war wirklich noch ganz, ganz toll von Atmosphäre. Ich habe es oft genug gepriesen, ich preise es einmal mehr. Und wer die sieht draußen für 15 Euro auch im Laden oder so, bitte spielen, die Ezio-Kollektion.
Da ist die Frage, ob Slambo mittlerweile Assassin's Creed gespielt hat.
Und wann er diese Folge hört, ob es noch in diesem Jahr sein wird oder nicht. Aber er hat ja wohl gemeint, er wäre jetzt bei Folge 71 gelandet und wäre fast.
Ja, fast, ist doch schon fast da, eben. Ja.
Aktuell, solange müssen wir leider noch mit den Ratespielen warten. Ich hätte noch ein Spiel zu verlosen hier, aber wir können es nicht verlosen, wenn Slambo nicht uns sagt, wir spielen jetzt auch genau da. Er hat ja damals noch gefragt bei der 69, Mensch, Wettbewerb finde ich mal toll, aber ich würde gerne mitmachen. Und er sagt, ja, dann schwing mal die Hufe, dass du da mal reinkommst. Und dann können wir auch mal einen Wettbewerb machen, wo du dann mitraten kannst, bevor der Countdown da abgelaufen ist.
Genau.
Ja. So ist das. Wir achten auf unsere Hörer.
Auf jeden Einzelnen, genau.
Yes.
Dann würde ich jetzt tatsächlich gerne zu Kreuze kriechen, was mein Sehverhalten betrifft, mein Fernsehsehverhalten.
Was macht
das da so? Ich habe The Orwell gesehen. Ich habe ja oft genug gesagt, dieser Humor, ich weiß nicht. Und mir jeder gesagt, ja, bleib dran, das wird besser.
Es war ja schon im Moment, das hat ja auch nicht schlecht angefangen, muss ich sagen. Es bleibt besser, es wird besser.
Die waren, um Gottes, also die Folge an sich war immer gut. Ich mag halt nur diesen Pipi-Kaka-Humor nicht. Und ja, der ist tatsächlich zurückgegangen. Er bleibt immer noch vorhanden. Also ich bin jetzt am Anfang von Staffel 3. Aber er stört mich immer weniger. Und es ist einfach, also gerade Staffel 2, da sind einfach Folgen drin, wo es wirklich, wo man wirklich sagen kann, ja, genau so habe ich Star Trek in Erinnerung. So war es wahrscheinlich nie, weil es jetzt garantiert besser produziert ist, aber es ist einfach, es sind richtig schöne Folgen. Ab und zu gibt es dann halt noch irgendeinen blöden Gag dazwischen, aber selbst der, wie gesagt, tut nicht mehr so wie am Anfang. Und der Inhalt ist einfach toll.
Also, richtig, ja, richtig.
Ich freue mich drauf, den Rest von Staffel 3 zu sehen und reg mich jetzt schon drüber auf, dass ich dann entweder warten muss oder dass nichts mehr kommt. Ich weiß es ja nicht, aber Ich hätte gerne mehr, worauf ich mich noch freuen könnte.
Wobei 3 ja schon wirklich der arge Reboot, fast sonst ein Zeitboot. Wenn wir von Zeitgrade bei Rollenspielen sprechen, dann war Orwell Staffel 3 so ein Zeitgrade der Serie, wo sie ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen haben, jetzt mit einem neuen Produzenten im Hintergrund oder einem neuen TV-Sender im Hintergrund. Und dann innen drin alles ein bisschen schicker gemacht haben und weiß nicht, ein paar neue Frisuren auch, ein paar diese doch arg klapprigen Raumfähren ein bisschen schmucker gemacht haben. Jetzt gibt es auch einen Raumgleiter, in dem sie besser Enterprise-Manier erstmal stundenlang rumfliegen, um das Schiff rumfliegen und nochmal fliegen.
Ja, das war super.
Muss ich schmunzeln.
Genau das war mein Gedanke. Also ich habe bisher nur Folge 1 von Staffel 3 gesehen, aber das ist wirklich so ein Vorbeiflug, wo du denkst, ja, ich erinnere mich dunkel an Star Trek 1.
Ist halt Hommage links und rechts.
Nicht mehr viel
Anspielung, die ganze Serie.
Also. Sie haben dankenswerterweise öfters dann, also ein bisschen öfter geschnitten und nicht ganz so lang drauf gehalten. Ja. Aber es wird klar, was das sein soll. Ja.
Und sich auch bei den Star Trek Filmen, wenn sie aus dem Raumdock fliegen, immer den gleichen Mann, der unten links steht und winkt.
Der winkt. Genau.
Immer wieder. Ist so nett.
Ja.
Ja, aber jedenfalls freue ich mich drauf. Es wird, die Staffel 3 hat, finde ich, deutliche, ich meine, es ist zwar immer noch nervig, wenn dann die Bortos-Folgen kommen, den kann ich nicht mehr ertragen, wirklich nicht mehr. Bortos und sein Ei-Gefährte da und so, geht echt nicht. Aber sie werden gut und es geht fast ein bisschen so in die Dominion-Ecke von DS9, wo eine durchgehende Serie, durchgehende Story noch stärker zum Vorschein kommt als schon bei den früheren Dingern. Da war immer was dabei, aber es kommen spannende Folgen, es kommt eine, ich glaube, gab es eine sie machen es, glaube ich, wenn sie schon kam, irgendwann kommt auch mal, natürlich klar, müssen nochmal Zeitreisefolgen kommen und so. Und dann machen sie es eben richtig, wie man Zeitreise macht und nicht nur jetzt irgendwie, wie so als nur zum Lachen in Star Trek, da machen sie mal wirklich eine richtige gute Zeitreisefolge, wo man sich hinterher echt fragt, Mensch, wo man nach dem Ende der Folge sitzt und sagt, Mensch, was ist ja schon ein Ding, was ich jetzt gerade hier so gesehen habe. Also freue dich
Ja,
drauf.
okay. Also ich habe zwei Folgen gesehen, die jetzt passen könnten, aber das meinst du, glaube ich, nicht. Es war eine mit einer Zeitkapsel und
Nee.
dann gab es eine alternative Realität mit 7 Jahren Sprung. Aber das ist quasi Ende Staffel 2, Anfang 3. Ja, aber
Ja,
das.
nee, aber
Okay, dann kommt es
was
wahrscheinlich noch.
kommt noch und was sie eben halt machen, auch sie nehmen sich ernst und greifen auch Aspekte aus früheren Folgen auf, wie zum Beispiel aus der Zeitkapsel. Mehr sage ich nicht dazu, also
Okay, nee,
freue dich
cool.
drauf.
Dann freue ich mich drauf. Ja, sehr schön.
Denn die war auch gut. Die Zeitkapselfolge wäre auch eine Bottle-Episode, da war jetzt nicht irgendwie große Action auf fremden Planeten oder so.
Nee, aber die war toll. Die
Na?
war, das war halt wirklich eine Star Trek-Folge. Also fand ich.
Eine
Es
gute
fehlt nur
Star
noch eine
Trek-Folge.
Musical-Folge, aber die wird wohl nicht kommen.
Gott sei Dank. Da musst du dann rüber schielen auf die Enterprise, dann siehst du die halt und so. Aber kann man auch vergessen, wie gesagt. Also die Musical-Folge da, Staffel 2. Nee, also sie drehen ja gerade Staffel 3 von Strange New Worlds und sie sollten sie meiner bescheidenen Meinung nach lieber an der Staffel 1 orientieren als an Staffel 2. Aber was weiß ich schon. Und sie sollten vor allen Dingen mehr Folgen, also 10 Folgen drehen. Also das ist auch der größte Humbug halt. Dann hast du nämlich den Fall, dass du Folgen, Inhalte, ach, wir müssen nochmal eine Folge machen über diesen Randaspekt des Weltraumflugs und so. Oh, Mist, Folge 10 haben wir schon. Jetzt müssen wir jetzt schnell noch irgendwie einen Cliffhanger uns ausdecken, damit wir das ganze Ding irgendwie von der Hauptstory wieder anflanschen können. Also, nee, nee, nee. Aber schön, dass dir die Orwell gut gefällt. Finde ich gut.
Mehr habe ich dann logischerweise auch nicht mehr geschafft. Ich meine, das sind jetzt auch nicht die elendlangen Staffeln, aber
Oh, waren doch schon
nichtsdestotrotz
20 Folgen, meine ich, die ersten beiden
waren es,
jeweils, oder?
nee, noch nicht mal.
Oh.
Staffel 1 hatte, glaube ich, 12 Folgen und Staffel 2 14.
Okay.
Ich habe auch mit mehr gerechnet. Staffel 3 ist jetzt, glaube ich, sogar noch mal einen Zacken kürzer. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Aber also ich habe halt erst gedacht, oh ja, toll, dann sind es bestimmt auch 26 Folgen, aber nein, leider nicht.
Was man aber da nicht vergessen darf bei der Orville gegenüber jetzt von nur in Ausnahmefällen bei Star Trek, die scheren sich ein Mist um Längen. Also das sind auch schon mal Folgen 1,5 Stunden lang bei Orville. Eine einzige Folge. Das ist auch schon ein Spiel von Länge im Prinzip. Also das finde ich ganz gut.
Ja, die meisten waren jetzt 45 Minuten.
Nur dann warte mal auf die dritte
Ja.
Staffel. Dann warte mal ab.
Ja,
Fein,
das
fein,
war es dann,
fein.
wie gesagt, leider schon mit gucken. Ich überlege gerade, wir hatten noch mal The Marvels geguckt, aber ich glaube, das habe ich beim letzten Podcast schon erzählt.
Oha.
Und
Ich habe einen
ich.
Bekannten im Fernsehen gesehen, und zwar einen, den ich wirklich
Was?
kenne.
Bei Bares für Rares.
Nee, die Folge habe ich noch auf der Festplatte liegen irgendwo, meine ich, wenn ich mich nicht ganz vertue. Im Mai war das doch gewesen, ne? War das nochmal gewesen? Mai
Ja, Mai.
2023. Weißt
Ja.
du den Tag noch?
Nein, weiß ich nicht mehr. 16., 17. oder irgendwie sowas.
Habe ich hier noch liegen, 16. und 17.
Okay.
Warte mal ganz kurz. Weißt du, wann sie dran gewesen sind?
Nee. Nee, leider nicht. Ich müsste sie noch mal fragen. Sie waren nicht die Ersten.
Bares für Rares übrigens auch mal. Warte mal, hier sind hier zwei Leute. Nee, das sind sie aber nicht. Ich spule noch ein bisschen vor gerade mal. Entschuldigung, ich lasse mich hier ablenken. Nee, das sind sie auch
Meine,
nicht.
vielleicht täusche ich mich auch im
Zwei
Datum.
Damen.
Also es ist.
Da sind noch zwei Damen. Nee, Bares für Rares ist verkauft worden jetzt irgendwie, die Sendung an eBay, die ist jetzt irgendwie der Produzent oder so.
Was? Echt?
Kein Witz.
Okay.
Und der flaue Gag zu Anfang ist Re Geschichte. Inzwischen kommt jetzt vor der Sendung ein Recap der besten Sachen der Sendung. Völliger Mumpitz irgendwie, aber gut.
Okay.
Ja. Warte mal, hier ist ein Gemälde. Die haben auch kein Gemälde verkauft, oder?
Nein, das waren Brauereischilder. Ich schmeiß das Datum vielleicht auch durcheinander. Ich muss meine Eltern nochmal fragen. Erzähl lieber, wen du
Verdammt,
gefunden hast, wen du gesehen
verdammt.
hast.
Ich gehe mal schnell einen Vorlauf durch. Aber 15 und 16, da muss ich sagen.
Ich weiß es doch nicht mehr.
Die beiden waren es nicht, aber es war im Mai, oder?
Ich glaube schon.
Weil im Mai habe ich komplett hier noch auf extra deswegen, auf meiner SSD. Nee, und zwar guckte ich rein in ich kam irgendwie unter, meine Mutter schaute gerade ein bisschen Wer wird Millionär? Genau, Günther Jauch. Und das kommt jetzt nicht mehr jeden Tag, sondern nur einmal die Woche nur nochmal oder ein, zweimal die Woche. Und das war eine Folge, da wusste keiner was. Da wussten irgendwie, die müssen jetzt zu Anfang eine Frage beantworten oder Sachen ordnen oder sortieren oder zuordnen. Da gab es oftmals keinen richtigen, immer noch keinen richtigen, okay, einen richtigen und dann sogar Sachen wie wirklich gegen Ende war es so absurd, dass keiner weiterkam, da haben sie keine Fragen mehr gehabt. Da musste ihm ja auch noch neue Fragen gebracht werden, die er dann vorgelesen hat. Und da hat auch dann irgendwie Regie keinen Bock mehr gehabt. Da war dann die Frage zur Qualifikation für den Platz auf dem Stuhl, / auf der Bühne. Ging los mit, das ist der Daumen, Komma. Und da musstest du ordnen, der schüttelt die Pflaumen. Und da hatten die echt keinen Bock mehr. Dachten, okay, wenn ihr das nicht wisst, dann hören wir heute Abend die Sendung auf, irgendwie halt dann da. Ja. Und ich glaube, da hat dann ein Kollege bei gewonnen. Und dann sagten sie, ja, hier ist dann unser Kandidat. Da waren auch nur noch drei da und so. Und das, okay, mal reinschauen hier, ich bleibe mal kurz da. Ist ja amüsant genug, wo sie all die ganzen Fragen nicht kennen und so. Und dann hieß es, ja, hier ist der Kollege Rick Leinichen. Ich denke, Rick Leinichen, den Namen kenne ich doch. Und dann mal gewartet und erzählte, ja, ich arbeite bei Spiele, Lokalisierung und so. Sag ich, eben, den kenne ich doch. Und dann war das richtig. Mit Rick habe ich letztes Jahr das erste und davor das dann das im Jahr davor, das Moment, letztes Jahr das zweite, im Jahr davor das erste Elden Ring. Lösungsbuch, Spielführungsbuch, wie auch immer, dieses Buch zum Spiel, 500 Seiten mal zwei, und der hat Elden Ring auch durchgespielt und der war auch einer der besten Übersetzer, die man heute bekommen kann, wer einen sucht. Ich kann gerne vermitteln, soll sich bei mir melden, denn der macht dann Sachen wie, okay, hat der Roland hier, das Wort wird ein bisschen knapp und so, passt nicht mehr ganz rein. Ich habe es aber nochmal gespielt und diese Szene, das kann man auch so und so kürzen, sag ich, meine Güte, also der hält ja. Und ja. Und da waren dann wirklich Fragen, die er bekommen hat, Derek, die waren nicht leicht. Die waren echt nicht leicht. Einerseits gut, Leute, die wie wir, die Assassin's Creed spielen, die hätten gewusst, welche Stadt am Mittelmeer die größte ist. Ist es Caesarea, ist es irgendwas, ist es Theben oder ist es Alexandria? Ne, da hätten wir dann schon gesagt, hey, ne, hier, wir beide ein Team, hätten dann was gesagt, na Jürgen?
Ich hätte vermutlich Alexandria gesagt.
Richtig. Er musste ja für den Joker verjuxen halt. Dann kam aber eine bockschwere Frage, und zwar, welche Tätowierung hat Diego Maradona auf seinem Bein? Sie stellt eine Person dar, die auf den Tag genau 5 Jahre vor ihm gestorben ist.
Aha.
Und da waren dann drauf, bockschwer, da waren dann drauf Ayrton Senna, da waren drauf Fidel Castro, da waren drauf Mutter Teresa und eine vierte, die ich gerade nicht weiß mehr, aber bei allen hätte ich gedacht, puh, hätte erst gedacht, vielleicht Senna als alter Mit-Argentinier.
Ich hätte Mutter Teresa genommen, weil er als Südamerikaner, der sich ständig bekreuzt hat, aber ich hätte es niemals einfach eingeloggt.
Da hätte ich gesagt, Mutter Teresa ist aber am gleichen Tag wie Lady Diana gestorben.
Ich weiß nicht, wann Maradona gestorben ist. Ja,
der Maradona ist nicht 5 Jahre nach Lady Di gestorben. Der ist irgendwie erst in der Neuzeit gestorben, vor ein paar Jahren, okay, mal. Ja. Der Maradona, okay, hat auch irgendwie, weiß nicht, vor der Pandemie irgendwie ein paar Tage davor Herzinfarkt oder irgendwas war mit seinen ganzen Drogen und so. Und stellt sich raus, sie haben dann ein Publikum gewählt und das war auch schon da, die Umfrage, nur 70% und so, alles unklar, hat noch einen gefragt. Und der sagt, er hat das Tattoo nie gesehen, er weiß es auch nicht, aber er weiß, dass Maradona lange Zeit in Kuba gewohnt hat und da irgendwie im Staat war und so. Und ich denke, Mensch, Maradona, ich hätte eigentlich gedacht, nee, Castro, Maradona-Kapitalist, ja. Par excellence hier mit Geld und Gold und aus Verträgen und so.
Mhm.
Castro war richtig, weil großer Fan der Maradona, weil als er eben krank war und seine ganzen Therapien brauchte und so, hat er in Kuba da irgendwie Hilfe bekommen und war ein großer Castro-Fan, auch großer Fan von Che Guevara geworden und dann hat daraufhin sich dann als Dank ein Bild von Castro tätowieren lassen.
Okay.
Und das war erst die 8.000-Euro-Frage oder was.
Ach du Schande.
Irgendwie ganz eben, der hat scheiß Fragen bekommen.
Ja.
Dann eine Frage noch, gucken. Es kann, in welcher deutschen Stadt kannst du inzwischen ein zweites Nummernschild bekommen? Ist das A, Hamburg mit Huck, Köln mit Kuck, Frankfurt mit Fuck oder München mit Muck?
Mhm. Also wirklich für die Stadt. Ich meine, fürs Umland gibt es das ja jetzt häufiger, dass es irgendwie die alten Nummernschilder wieder gibt.
Nee, aber du bist aber jetzt in der Stadt und da kannst du jetzt, wenn du möchtest, kannst du beantragen Nummernschild Huck, Kuck, Fuck oder Muck.
Okay. Keine Ahnung.
Habe ich dann auch ein bisschen rumgeraten und ich hätte es nicht gewusst, aber ich hätte dann gedacht, am ehesten Muck, weil das der Airport-Code für den Münchner Flughafen ist.
Mhm.
Und es kam dann raus, oder dann überlegt, was die große Stadt und so, wo gehen die Nummernschilder am ehesten aus? Und es war tatsächlich München. Und der Grund war, dass du bei den ganzen Leuten, die Motorräder haben, damit in den Alpen fahren und irgendwie halt brauchst du kürzere Nummernschilder und so. Und dann irgendwie gibt es aber mit M keine kurzen Nummern mehr. Deswegen haben sie gedacht, gut, dann machen wir jetzt wieder Muck mit kurzen Nummern dahinterher und so.
Aha, okay.
Jo, und so Fragen hat der gehabt, der arme Kerl. Ja. Also von daher.
Dann ist er wohl nicht weit gekommen, oder?
Du, 230.000 hat er gehabt immerhin noch.
Oh,
also
okay,
für 20.000. Ja. Meinte er auch halt dann irgendwie, also bei 16.000 Euro die ultraschwere Frage mit den Tattoos, waren nicht 8.000, 16.000 gewesen, wir haben uns hin und her gemeldet noch ein bisschen und Publikum wusste nichts und doch nur zwei Leute aufgestanden.
Ja.
Und bei 32.000 war dann eben entsprechend Alexandria und die für 64.000 ist er ausgestiegen, er sagte ihm, mir reicht's jetzt hier. Und zwar war die Frage, welche berühmte Persönlichkeit ist auf der Rückseite im letzten Jahr des 1-Cent-Stückes gewesen. Ist es Isaac Newton? Ist es Nikola Tesla? Ist es Robert Koch? Oder ein anderer aus der Bande? Die haben ja echt mit Fragen, das fand ich nicht korrekt, also was sie für Fragen gestellt haben. Man kann es herleiten. Er meinte, er wusste, dass Kroatien 23 Euro bekommen hat.
Mhm.
Und jetzt machst du halt so ein bisschen den Schulterschluss und überlegst dir, wo die herkommen. Da sagst du, okay, Koch. Naja, nicht wirklich. Warum soll es Isaac Newton sein? Im Jahr 23 ist noch nicht mal mehr die sind die Vereinigten Königreiche. Ist das Vereinigte Königreich nicht mehr in der EU gewesen? Und Tesla war Kroate im Prinzip. Also dann hättest du so ein bisschen herziehen können.
Ja. Wow.
Ja. Aber das waren schwere Fragen, muss ich sagen.
Ja, also ich habe
ihn getröstet. Ich sage, Rick, du bist gut geschlagen dabei. Und er meinte auch, 200.000 Euro ist immer noch gutes Geld. Und ich sage, Rick, da bin ich ganz genau bei dir. Wäre auch für mich immer gutes Geld gewesen.
Ja, da kann er das nächste Elden Ring Buch aussitzen und muss nicht dafür arbeiten.
Heute angekündigt worden, ein neuer Elden Ring Erweiterungspack oder so.
Ach du je, okay.
Ja, ich lese nur einen Satz vor, da kannst du schon zu viel bekommen.
Mhm.
Wo war denn das? Es wird verschiedene Editionen geben, um sowohl BesitzerInnen von Elden Ring als auch Spielenden, die das Basisspiel noch nicht besitzen, das passende Angebot zu bieten. Aber jetzt geht's nämlich, jetzt entgleist das alles.
Mhm.
Vorbestellungen für digitale Editionen sind ab sofort bei teilnehmenden Händlern möglich. Physische Versionen können ab der Listung bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden. Ja, nee, also wenn schon, denn schon. Dann auch bitte HändlerInnen oder Handelnden. Ne?
So
also, Du kannst ja nicht schreiben BesitzerInnen und Spielende.
Ja, vielleicht haben sie gedacht, also, naja, wenn sie Teilnehmende, dann ist ja quasi schon alles drin.
Nee. Also, nee.
Ja. Ja.
Da gibt es dann irgendwie die Basis-Edition, dann gibt es digital und auch Dinges, gibt es dann physische Dinges, wie auch immer, Premium, gibt es Erweiterung und ein Artbook. Und dann gibt es Deluxe mit Artbook und den Soundtracks. Dann gibt es Collector's Edition mit einem Voucher, mit Code der Plattform. Natürlich kein Spiel drin, die alte Klamotte. Eine Statue von Mesmer dem Fehler. Ein physisches Artbook, den digitalen Soundtrack. Und dann gibt es auch noch die Vorbestellung. Du kannst auch den Helm von Mesmer dem Fehler separat kaufen.
Okay, toll.
Kein Videospielinhalt. Warte mal, ich guck mal, ob ich hier ein Bild sehe von Mess mal im Fehler. Warte doch mal ganz kurz, das wäre doch mal ein Gag, oh, wenn ich den erfinden würde.
Also hat Tobi jetzt quasi zu früh angefangen zu spielen, weil er nicht das vollständige Spiel hat.
Das Ding ist fertig im April ist das Ding fertig.
Ah, na dann.
So, Screenshots.
Ich hatte noch Zeit bis dahin zu verzweifeln.
Das Spiel ist schon nicht schlecht, muss ich sagen, aber man muss hart gesotten sein. Man kann nicht einfach nur so denken, man haut mal auf einen drauf und geht das schon irgendwie, wenn du da auch in den Dungeon eintrittst und nicht guckst, dann fällt über dir einer runter und bist tot. Ja, dann musst du wieder da reingehen, von vorne halten, dann dir dein Geld holen, deine Runen quasi.
Genau meine Art von Spiel.
Die andere Rede ist noch gut. Hallo Roland, ist okay noch. Jetzt kommt Befleckte, Bandai Namco Entertainment und From Software Inc. geben mit einem neuen Trailer einen ersten Einblick.
Was?
Befleckte? Nee, im Spiel warst du halt der Befleckte, warst du der Tarnished.
Ja.
Hätten sie schreiben wollen, Hallo Befleckte. Aber da ist irgendwas schiefgelaufen, glaube ich, bei der ganzen Sache. Irgendwas schiefgelaufen. Aber man muss auch Handelnde dann schreiben, sonst geht's nicht. Ne?
Also, ja. Ja, aber wenn du eine Konsole hättest gerade, dann könntest du dich quasi drauf freuen.
Ja, wenn ich eine Konsole hätte, dann wäre ich sowas von den Assassin's Creed drin. Das glaubst du gar nicht, du. Das glaubst du gar nicht. Aber. Ja. Über Bandai Namco und so. Ich kenne Pressemenschen, ich könnte ihn mal anschreiben und ärgern ein bisschen, aber nein, ich will es mir nicht verderben. Wenn ich in der Presse bin, dann will ich nicht von denen irgendwie einen Dolch zwischen die Rippen gestoßen bekommen. Aber ja. Jedenfalls Elden Ring, wie kamen wir darauf? Ich weiß es nicht so ganz. Wir sprachen von TV-Serien. Doch,
du hast, ja genau, wer wird Millionär?
Hervorragender Übersetzer bei Günther Jauch. Aber aktiv habe ich gesehen, nach wie vor Don Matteo kann ich nicht genug preisen, die Serie. Also ja. der moderne Pater Braun / so Murder She Wrote oder sowas. Also ist halt schrullige Typen, witzig. Also wer noch nie Bibel-TV gesehen hat, keine Angst. Man kann es auch irgendwie in der Mediathek sich angucken. Immer 5 Folgen oder 4 Folgen dabei. Hast du mal meinem Rat gefolgt oder hast du ihn komplett ignoriert, wie üblich?
Ich habe ihn nicht komplett ignoriert, aber am PC habe ich nichts geguckt. Ja. Ich habe wirklich jetzt in den 2 Wochen 26 Folgen The Orville gesehen. Da bleibt jetzt nicht so viel Zeit für irgendwas anderes.
Sei dir verziehen. Guck aber mal rein.
Okay. Jo.
Guck mal rein. Gute Folgen gibt es noch dann da. Auf jeden Fall die letzten beiden. Also es ist schon sehr gut. Also gerade diese Balance zwischen Comedy und Ernst, weil es sterben auch Leute dieses Mal, werden erschossen und so, und also ist nicht nur so Klamauk, sondern kann was.
Ja. Ich bemühe mich. Bis zum nächsten Mal. Besserung.
Gestern gesehen, eine Folge der Soko Leipzig, wird der Mike wieder lachen. Soko Leipzig, ich glaube wirklich, die ganzen Soko-Leute, die wollen wie in USA auch CSI-Konkurrenz machen. CSI Las Vegas, CSI New Orleans, CSI weiß nicht, New York, wo die noch alle sind oder so, Soko Leipzig, Soko München, Soko, hast du nicht gesehen, haben sogar auch ein Cold Open gehabt inzwischen, wo du Sachen siehst, was vor 2 Jahren geschah und so, und meine Mutter meinte dann hinterher so ein bisschen konsterniert, okay, wie auch schon Mike schreibt, die Serie gibt es seit 20 Jahren, also früher war das alles so ein bisschen greifbarer und nicht so absurd oder abstrus. Eine Szene war drin zum Beispiel, da sind die beiden Ermittler in einem die Ermittelnden sind. Die waren dann in der Wohnung eines Mordopfers. Mhm. Und haben dann fast wie seinerzeit Frank Black und so geguckt, ein bisschen hier geguckt, da geguckt, und dann hat sich quasi vor ihren Augen der Mord nochmal zugetragen. Natürlich war keiner da, also sie haben dann beide gesagt, ja, jetzt muss dann hier das Opfer hier hingegangen sein, der Täter war dort und so und hin und her und ja, und irgendwie hingen dann doch alle zusammen hinter miteinander irgendwie und so weit, so gut und wurde dann, glaube ich, irgendwie der einer der Bösewichte mit einer Sense umgebracht gegen Ende nochmal. Also,
holla.
Ja. Naja, also das ist alles, das habe ich dann so gesehen. Und bin ich stolz, dass ich alles, was ich gesehen habe, Don Matteo, doch kann man gucken, und Soko Leipzig ist immer so aus Jux mit reingeschaut und dachte, ich guck mal, ob mir das was gibt oder nicht, nach der einen Folge, die ich schon letztes Mal erwähnt hatte.
Ja.
Ja.
Ich habe noch eine Mail bekommen von einem Typen namens Andrew Harrington. Den kennst du nicht. Vom Namen
klingt
her,
britisch. Klingt britisch nach dem Namen her.
Ja, der ist Amerikaner.
Okay.
Was du auch daran erkennen kannst, also der ist der Chef des Labels Xeen Music. Über die habe ich gerade ein bisschen recherchiert, weil ich was dazu schreiben wollte. Die bringt alte Soundtracks raus, aber dann halt auf Original halt Hardware, und Might and Magic 3 bis 5 sind so seine Lieblingsspiele. Und den hatte ich halt kontaktiert, weil über sein Label nicht so wahnsinnig viel im Netz zu finden ist.
Ja.
Und ich wollte ihm Fragen stellen und so weiter. Und dann hat er mir hat er erst geschrieben, ja, klar, schick Fragen, ich bin ein Schnellschreiber. Dann habe ich ihm viele Fragen geschickt, dann kam zurück, das sind aber viele Fragen. Ich muss mal gucken, wann ich mir Zeit freischaufeln kann. Jürgen, hier hast du 5 Seiten,
Jürgen,
die ich mal...
Anfängerfehler, Jürgen, noch so, zu Anfang erst so 5, 6 Fragen stellen, höchstens.
Ja, hier hast du schon mal 5 Seiten, die ich für den Might and Magic Soundtrack mal als Liner Notes geschrieben habe, die ich aber nie veröffentlicht habe. Da steht aber bestimmt auch schon viel drin. Und jetzt habe ich halt leider schon verraten, dass er Amerikaner ist, weil ich... echt dann nach einer Weile, also ich fand es total spannend, wie er so dazu gekommen ist, dieses Label zu machen. Mein Problem war nur, er kommt irgendwann auf sein Erweckungserlebnis quasi zu sprechen. Mhm. Und bin ich auch davon ausgegangen, dass er Brite ist, weil er mir zu Zeiten geschrieben hat, wo ich dachte, naja gut, das sieht nach unserer Zeitzone aus.
Genau.
Aber er hat dann irgendwann geschrieben, ja, meine Jugend war geprägt von Computerspielen und Pornografie.
Okay.
So mittendrin, nachdem er eine Seite lang über Computerspiele erzählt hat und Might and Magic und wie toll die Musik wäre, kommt dann dieser Satz. Und dann kommt natürlich als nächster Satz, aber dann habe ich zu Gott gefunden. Mhm. Und ich dachte, okay, er ist wohl doch Amerikaner. Und ich habe gegoogelt, ja, er ist Amerikaner. Und deshalb hat er natürlich dann die komplette Pornografie und die kompletten Computerspiele aus seinem Leben verbannt, als er dann zu Gott gefunden hat, und hat dann später wieder quasi dank seiner Frau dann doch wieder zu den Soundtracks gefunden, weil er seine Lieblingssoundtracks dann halt doch auf Kassette behalten hat, was er damals selber aufgenommen hat.
Mhm.
Und sie hat irgendwann gesagt, hey, das klingt ja echt gut, aber die Tonqualität ist unter aller Sau, weil das halt damals aus den Spielen live aufgenommen hat.
Ja, und Kassette haben, also, ne?
Ja, da. Und dann hat er wieder angefangen zu forschen und zu machen und zu tun und hat den Originalkomponisten von Might and Magic 4 und 5 angeschrieben, der denn noch die alten MIDI-Files hat.
Mhm.
Und der hat ihm dann zurückgeschrieben, nee, alles kaputt, alles weggegeben, ich hab nichts mehr. Und 2 Jahre lang hat Andrew dann rumgeforscht und gemacht und getan und immer wieder den Komponisten auch gefragt, bist du sicher? Hast du nicht doch irgendwie?
Mhm.
Und dann hat er eines Abends gebetet. Und am nächsten Tag, also er hätte sonst davor immer nur um große Sachen gebetet, wie eben dann Weltfrieden und sonst irgendwas.
Mhm.
Und da hat er darum gebeten, vielleicht dann halt doch die Original-Sound-Dateien wieder zu finden. Und 2 Tage später hat ihm der Komponist geschrieben, du glaubst es nicht, ich habe gerade eine Disc gefunden, da sind die Dinger drauf.
Ah, großartig.
Ja. Und das weiß ich noch nicht, ob ich das dann tatsächlich in den Artikel packe. Ich finde es so spannend. Ich erzähle das jetzt auch gerne im Podcast.
Mhm.
Ich habe nur Bedenken, wenn ich das in einen deutschen Artikel schreibe, dann kommt das irgendwie komisch rüber. Also,
wieso weiß ist ich das nicht, ein Fakt, wie, was er erzählt hat?
Ja, klar, ist das Fakt.
Hast du nicht erfunden über den Typen? Nee, nee, Andrew.
Er hat auch in einer Frage, also heute kam dann die Mail mit ein paar Antworten. Er hat jetzt doch schon mal ein paar Sachen beantwortet und gemeint, den Rest macht er am Wochenende. Mhm. Bei einer Frage habe ich irgendwie gemeint, wie er denn so dran geht an diese Soundtracks, weil er es halt immer möglichst komplett haben will. Und er sagt, er wendet sich immer an den Originalkomponisten und er, wenn der nichts hat, er schreibt jedem einzelnen Menschen, der im Nachspann von so einem Spiel genannt ist, jedem einzelnen. Und was er halt nicht macht, ist irgendwie auf YouTube irgendwas runterzuladen, was nicht legal da drauf gekommen ist, nur um sich's dann halt auf seine Soundtrack-Variante auch noch zu packen, weil er Christ sei und sein Glaube ihm verbietet, irgendwas Falsches zu tun. Das habe ich drin gelassen, weil das halt original seine originale Antwort war. Das andere steht in diesem Text, da weiß ich halt noch nicht, wie ich das dann umformuliere, dass es nicht irgendwie komisch klingt. Also von ihm, in seinem Originalwortlaut, ist es zu lang, weil dass sich das über mehrere Abschnitte dann erstreckt. Und wenn ich das dann kürze, weiß ich nicht. Also da käme ich mir irgendwie komisch vor. Ich muss noch ein bisschen dran rumknabbern. Aber jetzt habt ihr es also, da draußen ja schon mal gehört.
Kürzen ist völlig legitim. Also bei Interviews und so weiter immer gekürzt in Warand. Also sonst geht gerade früher bei Zeitschriften Seiten, hast du halt Pech gehabt. Wenn die viel erzählen, dann musst du sagen, so gut, dann kommt halt ein Block raus oder dann kommt irgendwas rein oder nö. Aber
ja, also spannend, kürzen müsste ich es auf jeden Fall, nur weiß ich halt nicht, ob ich den Glaubensabschnitt dann so hinkriege, dass er nicht komisch klingt, wenn ich es schreibe. Mal schauen.
Ich als Co-Christ gucke da gerne rüber, wenn du möchtest. Also,
alles gut.
Okay. Wo sitzt der in den USA? In welchem Staat? Weißt du das?
Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Ich muss mal nochmal googeln. Seine eigene Seite gibt nämlich auch nichts her. Mhm. Also der schreibt nur seinen Namen, dass er halt das macht, dieses Label, und hat jetzt letztens mal geschrieben, dass er eigentlich was ganz anderes macht. Ich habe aber jetzt nicht geguckt, was das für eine Firma ist. Mhm. Dann hat er noch diverse andere Projekte, plus er ist dann halt auch noch in der Gemeinde aktiv und hat eine Frau und 5 Kinder.
Wow.
Von daher, wie der das
nebenbei... Der hat keine Langeweile, der Mann, du.
Nee, aber wirklich. Also, wie der das nebenbei durchzieht mit diesem Label, ist mir ein völliges Rätsel. Mhm. Weil der halt dann die ganzen Sachen auch nochmal neu aufnimmt. Also der hat dann so einen Roland MT32 rumstehen, hat die MIDI-Files und nimmt das ja noch nicht mal einfach nur so auf, sondern er nimmt die einzelnen Spuren auf, weil es wohl mal Probleme geben kann, wenn du zu viele Töne gleichzeitig hast. Also Polyphonie-Überlagerungen und dann fehlt plötzlich was. Deshalb nimmt er das zigmal auf und legt dann die Spuren übereinander. Also es ist unglaublich.
Der Meister.
Ja, und das halt nicht nur Roland MT32, sondern wenn es 5 verschiedene Versionen gibt, nimmt er mit 5 verschiedenen Sachen, also Hardwaregeräten, Soundkarten, diese 5 verschiedenen Soundtracks auf.
Also das ist schon irre. Und die kommen dann hinterher auf CD oder nur als Download? Was macht er damit dann?
Nur als Download. Er ist auf Bandcamp, er ist auf Patreon, da sind die beiden vollständigsten Sachen. Dann kannst du es aber auch auf Spotify streamen.
Ja.
Da sind aber nicht alle Alben drauf. YouTube und YouTube Music. War mir bis dahin nicht klar, dass es YouTube Music extra gibt. Und Amazon, wie auch immer das Amazon Streaming den heißt, da ist es halt auch noch. Ja. Habe ich jetzt vergessen. Und also er hat auch geschrieben, was er pro Download, pro Stream überhaupt verdient. Also das ist echt der Knaller.
Ist ein Witz, ne? Ist wirklich ein Witz, ja.
Also bei Spotify waren es 0,0003 Dollar.
Passend, irgendwie Bruchteile, genau.
Ja.
Das und, kommt dann gut, wenn du irgendwie Taylor Swift heißt und so, aber wenn du halt normaler Musiker bist, der sagt, ich habe früher mal eine CD verkauft oder auf meinen Konzerten, dann bist du halt, ja, verraten verkauft. Da musst du schon wirklich noch was anderes machen, um Geld. Wenn du mit Geld verdienen willst, vergiss es. Das ist wahrscheinlich so wie bei Brettspielentwicklern, um auf die Folge 71 nochmal wieder Bezug zu nehmen. Ja.
War spannend. Patreon, warte mal, ich muss gerade nochmal gucken. Da bin ich nämlich echt erschrocken, wie viele Leute da dann in Anführungszeichen nur dabei sind. Warte mal, 27 Members, aber ich glaube, aktuell sind 16 die Zahlen. Also einmal im Monat $10 gibt einen Soundtrack, den sie runterladen können. Und ja, also von den 16 Leuten lebt man auch nicht.
Nee.
Von daher war ich ein bisschen beruhigt, als er dann erzählt hat, dass er eben eigentlich was anderes macht. Und das hier quasi Liebhaberei ist. Aber dafür macht er verdammt viel.
Ja. Cool. Schick mal einen Link in unserem Patreon-Chat, dann kann ich es auch mal noch mal im Dinges verlinken.
Ja, mache ich. Mhm.
Mach ich direkt. Andrew Harrington.
Yes.
Ich bin einfach ein Freund immer noch von echten CDs, wobei kam dann aus heiterem Himmel kam eine Mail neulich von unseren guten Freunden des Podcasts von JPC. Jazz, Pop und Klassik, die sagten mir in der E-Mail, ja, wir hatten ja schon mal eine CD rausgeschickt von einer Ersatz-CD, weil CD 2 der Ormandy Stereo-Box leichte Schäden hatte, wohl im Mastering oder so. Nun haben wir von Sony Classic gehört, dass sie immer noch Schwierigkeiten hat und davon nicht genug. Wir haben auch noch CD 23 mit leichten Mastering-Problemen. Deswegen schicken wir doch mal die beiden Sachen nochmal raus. Ich meine Fresse. Hab dann geschrieben, vielen Dank, gute Info, die erste gar nicht bekommen. Vielleicht war ich noch nicht ein Käufer der Box, als die rausging schon und so. Aber heute dann kam Post und da waren dann die beiden CDs Nummer 2. Wo liegen sie? Ich habe es mir hingelegt. Ich muss hier nochmal die Box einsortieren. Habe ich noch nicht geschafft vorher. Beim Abendessen kam das Blatt der Muschak an meinem Platz. CD 2 ist... Muss ich nicht nummeriert, die Dinger mal ein bisschen Licht machen hier. Ich bin jetzt im halb dunkel am Podcasten.
Ja. Halbseidener Geselle.
Ist halt dieses ganz, ganz kultig gedruckte halt Sony Masterworks mit also Schallplattenimitat mit so einer Spurrille drauf, so eingedruckt auf den alten Scheiben. Und ich glaube, die erste war die Grand Canyon Suite von 1957. Ich müsste lügen, wenn ich den Komponisten kennen würde. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wer die Grand Canyon Suite
ist. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade überlegt, ob mir das einfällt, aber nein.
Warte mal, ich schiel noch mal bis der Kleine. Kann es sein? Kennst du einen Komponisten namens Grofe? Nie gehört.
Ich muss es gerade mal googeln.
Also Grofe scheint die Grand Canyon Suite komponiert zu haben. Schon modernere Musik, denke ich mal.
Nee, der sagt mir nichts.
Ist aber auch sehr klein, kann auch Grofe heißen. Ich habe also, ein bisschen G.
American Composer, Arranger, Pianist and Instrumentalist.
Heißt okay, der?
Also die Grand Canyon Suite scheint das bekannteste zu sein.
Und wie heißt der mit Vornamen?
Ferdinand Rudolf von Grofe, known as Ferdi Grofe.
Wahrscheinlich ein Künstlername.
Vermutlich. Und er hat die Rhapsody in Blue orchestriert.
Jo, das ist jedenfalls die eine CD und die andere, da haben wir auch wieder gesprochen. Off-Topic ist wieder voll am Puls der Zeit. jedenfalls ist die Royal Fireworks Suite von einem gewissen Handel. Und das Ganze wurde dann transkribiert für Orchester von Sir Hamilton Harry. Jo, die beiden CDs liegen jetzt hier und ein Lob geht raus an JPC. Ein Kumpel von mir hat das auch in den USA bestellt, aber dann bei Amazon, man hat nie was davon gehört, der muss mal das Label anschreiben direkt. Er hatte schon gehört davon, dass die so ein bisschen rumgemurkst hatten, aber er hatte noch nichts von Amazon selber gehört. Das ist ein Ding eben halt, wenn du nicht irgendwie in solchen Foren bist von Classic-Fans und dann die CDs auf Halde kaufst und dann hörst du dir in 5 Jahren die Box an und denkst dir, Mist, irgendwie ist hier Mastering-Fehler. Oder die CD ist doppelt aufgenommen, weil du dann eine andere Beschriftung ist, aber die ich gerade schon mal gehört habe. Dann kannst du hoffen und beten, dass das Label noch eine Kiste mit den CDs da hat. Aber ansonsten, wenn nicht, dann hast du Pech gehabt.
Ja. Überleg gerade.
Ja.
Ich hatte ein einziges Mal Pech bei einer CD.
Okay.
Ich glaube, das war Eric Clapton Unplugged. Das ist aber so lange her.
Was war da los?
Und zwar haben die bei einem Lied im Hintergrund das Publikum falsch eingespielt. Da haben die einen, ich glaube, 4- oder 5-sekündigen Loop drin, dass das Publikum halt die ganze Zeit klatscht. Und du hörst auch alle 4 bis 5 Sekunden dann immer denselben Pfiff. Also einer pfeift da so.
Nein.
Und das ganze
der Lied der durch. Auch dabei, was?
Ja, das wäre schön gewesen, genau. Aber also ich habe jetzt gerade Eric Clapton Unplugged Fehler drin, aber damit war nichts. Falsche Pressung oder Fehlerpressung vielleicht. Ich weiß, dass ich dass damals dann eine andere Variante rauskam und da war dieser Fehler dann nicht mehr drin, aber ich finde es hier tatsächlich nicht mehr. Entweder bilde ich mir das ein, aber ich weiß, dass ich das damals hatte und dass es echt grausam war. Das Lied musste ich jedes Mal überspringen, weil das echt nicht, wenn du es einmal gehört hast, kriegst du es halt auch nie wieder los. Und ja, nee, steht hier nirgendwo. Vielleicht war es auch eine andere Unplugged-Platte, aber ich glaube, es war Eric Clapton Unplugged. Jo. Ich besitze sie leider nicht mehr.
Ich habe nur von 1994 Bill Gates Unplugged. Das war dann so eine Parodie auf besagte CD von Eric Clapton Unplugged.
Ja, das Cover kenne ich. Das ist,
Bill Gates, was ist ein Keyboard oder was? Hast du irgendwie da auf dem Stuhl auch und so ausgeleuchtet wie auf der anderen CD?
Ja.
Und die haben wir dann bekommen als Pressemitteilungs-CD auf der CES 1994, vor 30 Jahren inzwischen schon, als sie auf der Bühne ganz stolz gezeigt haben, wie man jetzt aus Tabellen aus Excel in Word kopieren kann und einfügen kann oder Texte aus Word in Excel Sachen reinschreiben kann. Und so. Oder wie man mit einer Tabelle, durchs Markieren der Tabelle und auf einen Klick drücken kann, können dann Diagramme gezeichnet werden und so weiter. Das war schon der heiße Scheiß damals gewesen, also ja. 30 Jahren. Davor gab es das alles noch nicht.
Oh. Aha. Jetzt hatte ich gerade irgendwas noch im Hinterkopf, aber das hast du mit Bill Gates erfolgreich verdrängt.
Eric Clapton, Aufnahmefehler, ja, Schnittberichte.
Nee, mir fällt es gerade nicht mehr ein. So schlimm kann es nicht gewesen sein. Oh ja. Ah, doch.
Ach, wenn man zu Feier des Tages mache ich schon 10 Uhr durch. Ich muss mal eine Tüte für unser lieben Hörer draußen. Genau.
Für das
ich war leider nicht
ältere Publikum.
Ich war einmal bei Kaufland. Ich war einmal bei Kaufland, habe aber wieder nicht diese Wurzelbacher Chipse da gekauft, Flipse gekauft. Also irgendwann mal kaufe ich sie nochmal. Und ansonsten haben Tobi und Jürgen meine Adresse. Dann kannst du mir eine Tüte schicken hier. Muss man alles selber machen hier, unverschämt. Nein, ich muss mal gucken gehen. Also wenn es die beim Kaufland gibt, dann ist es ja ein leichtes, beim nächsten Mal eine mit in den Einkaufswagen zu schreiben, zu packen, aufzuschreiben auf den Zettel und einzupacken. Das beiße ich mal rein, zu Ärger aller Zuhörer. Warte mal.
Knack, knack.
Wie ist es von Lautstärke her?
Ja, alles in Ordnung. Damit kann ich leben.
Gut.
Und zwar kann ich parallel erzählen, dass der Regisseur Sam Mendes 4 Filme angekündigt hat.
Ui.
Und zwar 4 Filme Beatles.
Ich brauch's über den Bogen, aber zur Musik, alles klar. Gut, 4 Filme über die Beatles.
Mhm. Ja. Und zwar, dass jeder dieser Filme aus der Sicht eines der Beatles sein soll.
Dann müssen es ja 5 oder 6 sein.
Hä?
5 Filme für den ersten Beatle, der gestorben ist, der mit dabei war noch halt, den Stu Sutcliffe. Und dann müsste der 6. Film sein,
zu
dem Beatle, der viel Klavier gespielt hat, der auch mal Instrumentalmusik gemacht hat und sie produziert hat im Prinzip, ne? Wenn man es so ganz streng nehmen wollen
würde. Ja. Ich kann mir das auch noch nicht so ganz vorstellen, wie das funktionieren soll, aber ich habe hab gestern auf Twitter davon gelesen und dann mehr als die Tatsache, dass er das machen will und die Familien beziehungsweise Ringo und Paul ihn unterstützen, mehr weiß ich nicht und dass er auch die Musikrechte dafür kriegt und alles bla und blub. Und wie toll das dann tatsächlich wird, ein und dieselbe Geschichte aus 4 unterschiedlichen Varianten zu sehen, weiß ich nicht. Und wie sie jetzt zum Beispiel von John Lennon seine Sicht so wirklich rauskriegen wollen, weiß ich auch nicht. Aber ich lasse mich überraschen.
Harrison kann die auch nicht mehr uns mitteilen, ne?
Nee, also, ja. Aber gut, der hat bis 2015 immerhin noch die Möglichkeit gehabt, diverse Interviews zu geben. Und von daher ist da ein bisschen mehr vorhanden als von John Lennon. Und Lennon hat zwischen 70 und 80 ja jetzt nicht so viele gute Haare an den Beatles gelassen. Klar. Und Harrison damals genauso wenig, aber er hatte halt danach dann noch Zeit, irgendwann zu sagen, naja, so schlecht war es auch nicht. Von daher, mal gucken. Und ich habe tatsächlich es ist so lange her, dass ich vergessen habe, woher ich den Namen Sam Mendes kannte. Ich musste es googeln.
Der war mal der Mann noch? Von, der war mal der Mann von Kate, von Titanic Kate, meine ich, war der mal gewesen, oder nicht?
Das weiß ich zum Beispiel nicht mehr, aber welche Filme kennst du von ihm?
Naja, Bond-Film hat er auch gemacht, ne?
So ist ja, es nicht. Genau, und das muss ich zugeben, ist mir nicht mehr eingefallen.
Ach, Jürgen, welche das waren.
Ja.
2 Jahre haben wir bald alle
Kate
Filme
Winslet
gesehen.
Kate Winslet war 8 Jahre verheiratet, ja. Mhm. Oh, und mit Alison Balsom ist er verheiratet.
Mit wem?
Alison Balsom. Nicht so spreche ich die aus, ich weiß nicht, ob es stimmt. Das nee, ist eine Britin, die ist Trompeterin. Die ist bei, ich weiß nicht, ob sie noch da ist, aber sie war mal bei der EMI. Die haben die gepusht bis zum geht nicht mehr. Und ja. Damals, als ich die Platten verkauft habe, waren sie halt noch, nee, bei Warner ist sie, genau, ist eine blonde, damals eben noch junge Frau, als ich die Sachen verkauft habe. Und die haben halt sich bemüht, viel halbwegs bekanntes Zeug dann auf Trompete umzuschreiben, damit sie das einspielen kann.
Aber ah, okay.
Ging ganz gut weg, ja.
Quasi der was sie, was gerade auch die DG ganz groß mit Daniel Hope macht, immer ein bisschen gerade.
Ja,
dass sie sagen,
genau.
Hey, hier ist Daniel Hope, hört ihn euch an.
Ja. Sie gerade, sie spielt jetzt demnächst auch in der Kölner Philharmonie, in der Hamburger Elbphilharmonie, also sie scheint immer noch gut im Geschäft zu sein. Ja.
Sehr schön, sehr schön.
Ja.
Wollen wir denn mal ganz kurz, wenn ich schon knusper und sich die Hörer darüber erregt haben, in die Hörerfragen gucken?
Da gibt's mach das. Du hast ja anscheinend aufgeschrieben, deshalb habe ich da jetzt nicht mehr den Überblick, ja? Oder hast du es nur so behauptet?
Ich habe mal irgendwann im Rahmen meiner Arbeitsverdrängung habe ich mal gescannt, was es Neues gibt in unserer Webseite. Ganz kurz, es hatte mich doch tatsächlich, ich war unlängst mit einem unserer Hörer Pizza essen.
Mhm.
Du weißt, wer du bist. Und er sagte, Mensch, Kommentare, Comments-Bereich, er fragt sich immer, wenn er das hört, wovon reden die da und so. Und sagt, ja, hier und so, unter jedem Post gibt es doch dann links die Stichwörter und darunter halt einen Link zum Comments-Bereich. Ja, Alter, ich habe das Handy rausgeholt, geguckt. Tatsache ist, dass unser Template Design aussehen auf dem Smartphone nicht so smart ist, weil es keine separate Leerzeile macht zwischen den Stichwörtern und dem hier sehen Sie die Kommentare oder was.
Okay.
Das heißt also, wer immer sich gewundert hat, welche Zugänge die Kommentierenden zu uns haben, außer unserem geheimen Patreon-Kanal, der so geheim ist, dass weder Jürgen noch ich da Zugang zu haben, der kann jetzt gucken, eben unter jedem Post gibt es praktisch einen Link zu den Kommentaren für den Post und oder Podcast-Post. Und wer uns jetzt nur hört über Spotify oder andere Apple Music, Google Play Store oder so, der kann ganz mutig auf off-topic-der-podcast.de gehen. Und sieht dort schlagartig alle bald 73 Podcasts und dann entsprechend auch die vielen Dutzend Kommentare zu jedem Podcast.
Genau.
Nee, war mir echt nicht klar, weil ich gucke eben hauptsächlich wegen der ganzen Hochladerei, Bearbeiterei, wir kennen das beide, gucken wir oft eben nur als Browser gesteuerte Menschen drauf und da ist halt eben der Comments-Bereich relativ deutlich angezeigt, so ein bisschen.
Ja, und ich muss zugeben, ich bin auch ab und zu dann auf dem Handy drauf, aber da ich halt weiß, die neuesten Kommentare werden dann ganz unten auf der Handyseite angezeigt, scrolle ich halt immer direkt ganz runter. Deshalb habe ich bei den einzelnen Folgen fürchte ich schon ewig nicht mehr drauf geguckt, aber guter Hinweis, mal gucken, ob wir das irgendwie abstellen können.
Ansonsten nur Mut, guck mal drauf, schreib uns einen Kommentar, wir freuen uns und wenn da auch irgendwo nur ein Fragezeichen auftaucht, dann wird er vorgelesen und wir gucken mal, ob wir das Fragezeichen in ein Ausrufezeichen verwandeln können.
Genau. Ja. Du guckst jetzt nach Fragen oder?
Mhm.
Okay. Dann lehne ich mich einfach mal entspannt zurück.
Nehmen wir noch einen Schluck Hugo dazu, der ein bisschen wärmer wird. Nach bald 2 Stunden, aber er perlt noch. Ich habe auch schon mal nachgeschüttet zwischendurch. Es gab auch in mehreren Folgenkommentare. Ich springe deswegen ein bisschen rum. Gucke mal dann ganz kurz.
Ja, weil es Lambo so hinterherhinkt.
Ja, ja, ja. Der muss mal ein bisschen was. Hier spricht er meinetwegen unter Folge 70 noch zu Folge 69 was. Jetzt gucke ich mal hier. Die Flipse von Mike, genau. Jack Arnold. Abrichte. Ich glaube tatsächlich aber, wir haben... Ah, hier. Am 16. Februar nochmal Slumbo. Slumbo hat eine Frage eingeschmuggelt in den Podcast Nummer 70. Und er fragt, ob die Hamburger und Pommes bei In-N-Out Burger in Kalifornien und auch in ein paar anderen US-Staaten, deutlich weniger, aber die meisten eben, weil es eine US-amerikanische / kalifornische Kette ist, nur in Kalifornien, noch immer die vergleichbar leckeren Hamburger und Pommes anbieten oder ob sie mittlerweile verkommerzialisiert sind und ob sie den Burger immer noch senkrecht in der Tüte servieren.
Das kann ich nicht beantworten, aber ein Glück, dass ich dich dabei habe.
Richtig, ich nehme einen Schluck des alkoholfreien Radlers.
Richtig.
Immer noch sehr gut. Also die beideseits ein Hamburger Pommes bei In-N-Out habe ich ja auch oft berichtet und gepriesen. Ist alles frisch. Die Pommes werden aus Kartoffeln rausgerückt in so kräftigen Druckmaschinen, wie Druckpressen so ein bisschen. Die Patties werden frisch angeliefert von lokalen Metzgereien und Fleischern. Die Brötchen werden frisch gebacken. Also da ist wirklich alles, nichts ist gefroren. Und das schmeckt man auch wirklich. Und sie machen eben nur Hamburger und Pommes, Milchshakes und wenn es denn sein muss, auch eine Cola abzapfen. Und die Hamburger Inhalt-Konfiguration kannst du halt normal haben. Cheeseburger, Double-Double, 4x4 oder was, 4 Scheiben Käse, 4 Scheiben Fleisch, was auch immer halt. Und die sind natürlich ein bisschen teurer geworden. Die kosten jetzt nicht mehr, weiß nicht, 6,95 oder was, wie sie mal früher gekostet haben, als ich zum ersten Mal in den USA war. Heute bist du auch schon so mit 11, 12 Dollar dabei für das Menü, aber immer noch gut. Es gibt in manchen US-Bundesstaaten schon inzwischen Big Mac-Menüs, also Big Mac, Pommes, Cola. Schätze den Preis, Herr Hüsam. Schätze mal, was du dafür berappen musst.
Big Mac bedeutet ja McDonald's.
Genau, Big Mac, okay. Halt auch 2 Scheiben Pommes, Käse, 2 Scheiben Fleisch, 3 Scheiben Brot, wenn du so willst. Und ein bisschen Salat, ein bisschen Ketchup.
Ich vermute mal, das ist dann teurer geworden, als ich es mir so vorstelle. Dann würde ich sagen 15?
18, Baby.
Wow, okay.
Dann würde ich auch in richtigen Laden gehen, ein richtiges Restaurant und dann mir einen Burger kaufen,
ja, eben,
auch wenn es 15 kostet. Aber dann habe ich was Vernünftiges in der Hand irgendwie.
Ja.
Aber 18 Dollar für ein Big Mac-Menü, da kann mir keiner erzählen, es gibt keine Inflation. Also
ja.
Absurd, absurd. Und bei In-N-Out kriegst du halt den Burger so in so eine Papiertüte geschoben im Prinzip. Also nicht senkrecht stehend, je nachdem, wenn du halt, wie ich nur einen hast, dann liegt der dann da. Aber klar, wenn du halt sagst, ich mag es irgendwie 5 Burger drauf und Pommes und alles in ein Tablett, dann stellen sie senkrecht hin, damit mehr Platz ist und so. Genau. Aber das ist quasi In-N-Out Burger. Wer mal in den USA ist, Kalifornien und so, der sollte da mal hingehen und ein Double-Double bestellen. Wichtig mit Grilled Onions, nicht mit rohen, sondern mit gegrillten Zwiebeln. Nochmal leckerer, sehr lecker. So.
Wenn ich da mal da bin, ja.
Wenn du mal irgendwo in Stanford im Labyrinth der,
genau,
der Bücher und Akten dich durchwuselst.
Darauf kann ich kurz eingehen, weil Slumbo auch dazu geschrieben hat, aber keine richtige Frage gestellt hat. Also ich habe ja 100 Seiten bekommen von Stanford, dann hat Drapondur dankenswerterweise nochmal 100 Seiten für mich angefordert. Und ich habe dann von Slumbo das Angebot bekommen, dass er das auch noch machen würde. Ich habe dann aber parallel in Stanford selber nochmal angefragt und da die Rückantwort bekommen, ja, wir haben gerade so viel zu tun, aber melde dich gerne im April nochmal, dann machen wir das. Und also nach den 200 Seiten, die ich da jetzt gelesen habe, es ist schön, es ist nett und ich freue mich auch drauf, dann im April vielleicht dann auch über das nie veröffentlichte Titanic-Spiel oder nie entwickelte Titanic-Spiel von Maretzky zu lesen, aber ich brauche das jetzt nicht mehr für das Buch. Von daher vielen Dank fürs Angebot. Das dröppelt jetzt so vor sich hin. Für eine eventuelle englische Ausgabe habe ich dann noch mal was. Und gutes, nee. Also wirklich vielen Dank. Ich lasse mir da jetzt Zeit, das passt schon. Ja.
Abrichter, noch ein weiterer Ruhrgebiets, Jong, der hat quasi eine Frage mit Punkt beendet. Er weiß nicht, ob Assassin's Creed gut mit Maus und Tastatur spielbar ist. Dann sage ich mal so, würde ich vielleicht nicht machen. Ich habe ja erzählt damals von meinen Tomb Raider-Abenteuern mit Maus und Tastatur. Aber du kannst ja heute wirklich an jedem PC per Bluetooth oder sonst irgendwie auch einen Gamepad anschließen. Also von daher, wenn du es dann am PC spielen willst. Ansonsten, mein Tipp nach wie vor, irgendwo eine günstige PS4 holen, $15 in die Hand nehmen und dann oder 15 Euro in die Hand nehmen und dann die Ezio Collection spielen und dann sieht man ja schon, wie es einem gefällt.
Ja.
Aber ich garantiere aus, dass man der Reisende heißt, der uns ja eh nicht mehr hört aktuell und dem sich gefällt. Es wird euch gefallen.
Ja. Und ich habe jetzt nicht Assassin's Creed, aber ich habe Immortals Phoenix Rising mit der Tastatur und Maus am PC gespielt. Uiuiui. Es ist ja grundsätzlich von der Bedienung ähnlich. Mhm. Es geht. Okay. Aber eventuell hat mich der Controller auch einfach versaut. Ich weiß es nicht. Früher habe ich halt alles nur Tastatur und Maus gespielt. Aber Controller fühlt sich da entschieden besser an.
Mhm. Ja. Gerade auch eben, weil du halt beim Controller die, ich weiß nicht, du kannst den Bogen spannen mit Adaptive Touch und so ein Zeugs. Das kannst du beim viel Glück mit einer Taste halt, die ist länger durchgedrückt halt dann da. Ne?
Ja.
Also. Tobi sprach von den ganzen Filmen, Tarantula und so weiter. Es gibt tatsächlich, ich habe mal gegoogelt, ich habe gefunden eine Ansage oder Nachwort, wo Jack Arnold zum Beispiel spricht zu der Regisseur, der da die ganzen legendären Gruselfilme in den 50ern gedreht hat. Das war dann unter anderem, weiß nicht, Tarantula oder Gefahr aus dem Weltall, die Schwarze Lagune da mit dem Monster und so, also Geschichten oder der Incredible Shrinking Man oder die Fliege, weiß ich auch von ihm ursprünglich gewesen. Ich meine auch, bin mir nicht mehr ganz sicher. Die Urfassung halt, und der hat dann eben für ein WDR im Interview immer noch ein bisschen was erzählt über seine Filme, und da habe ich einen Link in den Comments-Bereich der Folge 71 gesetzt. Wer da mal gucken möchte, kann da ein bisschen schauen. Dann fragt der Mike, wobei er natürlich noch die Wurzeln der Erdnussflips anpreist. er dankt für die Pen and Paper Fragenbeantwortung und würde gerne wissen, ob es auch Pen und Paper Spiele gibt fürs Assassin's Creed Universum. Wobei die Frage mir
das haben wir beantwortet. Ja.
Meine ich auch.
Wir haben aber, glaube ich, keine Links eingebaut zu den
muss ich mal
von dir Dingern von den D&D Dingern. Das machst du dieses Mal, ne?
Das waren jetzt nochmal die Links gewesen zu den Starter-Kits oder zu den
Genau.
Oder die, nee, warte mal, das waren die Dreierbücher, die zwei Dreierbücher, oder?
Das waren 200 Seiten oder sowas, Regeln für D&D oder AD&D, D&D wahrscheinlich.
Dann Master Guide, Monster Manual und Player's Guide und dann die drei anderen drei Bücher. Na komm, Maus. Das war dann Tascha, Volo und gerade vergessen. Aber ich weiß, welche du meinst. Und dann gibt es die Links zu den beiden Dreierpacks über dem Comments-Bereich. und zwar im Eintrag von der Folge jetzt hier. Alles klar, danke für die Erinnerung. Ja, Assassin's Creed, wie gesagt, deine Chance, Mike, da was zu produzieren. Deine Chance,
genau.
Die neue Karriere zu starten als Entwickler von Pen-and-Paper-Rollenspielen.
Ja, AC Leipzig.
Ja, erster FCL. Wolfgang fragte mich, spannende Frage, warum ich den Spectator abonniert habe. Er würde gerne Hintergrund ein englischsprachiges Magazin abonnieren und fragt sich, welches? Time Magazine, New Yorker, The Economist. Was bietet der Spectator? Wem würdest du ein Abo empfehlen? Und kannst du auch was zu den anderen von mir genannten Magazinen sagen? Wovon mein Glück, ich habe die alle mal im Abo gehabt. Beziehungsweise Time Magazine hat meine Schwester im Abo gehabt. Ich habe es ab und zu mal gekauft. Time Magazine selbst war früher gut. Früher gab es Time, gab es Live. live so ein bisschen mehr mit großen Bilderstrecken und so fast so ein bisschen wie Geo, also große Berichte über irgendwelche Naturvölker, Naturschauspiele, Reisen, irgendwas. Abteilung, aber auch dann Königshäuser und Hollywood, alles im Live-Magazin dabei, was das Leben halt so umfasst. Time Magazine ist eher dann, oder ist heute auch noch halt Nachrichtenmagazin, aber schon arg weichgespült. Also da findest du keine großen Hintergründe mehr, das Ding ist schon relativ dünn geworden. Time Magazine Person of the Year kennen wir alle, da haben sie ja dann immer seit Jahrzehnten einen gewählt, da war dann auch schon mal Hitler die Person des Jahres und so, nicht weil er so toll war, sondern weil es eben halt die Person war, die besonders einflussreich war oder so, und das ist mir ganz, ganz spannend. Irgendwann, ich glaube 2006 oder 16, bin ich Time Magazine Person des Jahres gewesen. Ich gucke es gerade mal nach, ich habe das Jahr vergessen. Jürgen, keine Antwort, kein Kommentar dazu?
Ich glaube, du hast es schon mal erwähnt, dass das irgendwo auf irgendeiner CES oder wo war das? Irgendwo hat doch jeder dann so ein Foto von sich gekriegt, oder?
Bin ich mir nicht sicher.
Dann schmeiße ich es vielleicht durcheinander, dann bin ich beeindruckt.
Ich glaube, ja. Nee, ich bin im Jahr 2006 die Time Magazine Person des Jahres gewesen.
Ich erinnere mich, tolles Jahr.
Weil nämlich 2006 der Untertitel war unter meinem Bild. Ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben, ob sie es so gemacht haben mit einem. Ich glaube, warte mal ganz kurz. Ich klicke mich hier durch die Dinger durch. Person of the Year, Dezember 25, 2006. A person of the year. Yes, you. You control the information age. Welcome to your world. Das heißt, auch du, Jürgen, warst im Jahr 2006 die Person des Jahres.
Okay.
Und nee. Klar, wenn die halt das Ganze seit 100 plus Jahren machen, dann müssen sie irgendwann mal auch ein bisschen gimmicky werden.
Ich ja, nur, klar, aber was war irgendwie 2006 was Besonderes, Information Age-mäßiges? Nee, oder?
Ja, vom iPhone, aber sonst eigentlich, ja, weiß nicht, vielleicht Facebook am Start gegangen oder sowas halt irgendwie. Ich weiß zum Beispiel, Gimmicky, Abteilung Gimmicky, die hatten ja auch mal irgendwann Greta Thunberg als Person, der war Person des Jahres und so, und da möchte ich den Mantel des Schweigens drüber gedeckt sehen, erstmal heute Abend. Dann auch mal die Ebola-Kämpfer dabei. Es war mal Trump dabei gewesen. Es war mal Zuckerberg Person des Jahres gewesen. Also allen möglichen. Dann war es mal irgendwie, was ist das hier? Kann ich es genau sehen? Teilchenphysikerin Fabiola Gianotti. Dann hier Taylor Swift. Blabla, wir kennen das alles. Ja, aber Time, guckst dir mal an, wenn du kannst, Wolfgang, an einem Bahnhofskiosk, einem Flughafenkiosk oder sowas oder online bei denen auf der Seite, finde ich, hat ein bisschen nachgelassen. Kann ich so nicht mehr. Ist nice to have, aber da war für mich einfach so die Preis-Leistung nicht mehr groß gegeben bei dem Heft. Es kam dann früher auch noch jede Woche raus, dann kam es nur noch alle 2 Wochen raus. Ich weiß gar nicht, ob es einmal im Monat kommt oder so, aber ja, Time Magazine kann man mal gucken, aber ist kein klares Ja von mir. Dann hast du gesprochen vom wo ist der Kommentar? Vom New Yorker. Habe ich im Abo gehabt, mehrere Jahre lang. Kommt jede Woche raus, gnadenlos. 100 plus Seiten. Zu viel Text. Also zu viel Text. Ich habe es hinterher, glaube ich, die Bugwelle war dann ein halbes Jahr und länger groß bei mir. Sicherlich gute Stories, aber im Laufe der Jahre auch nicht immer es muss doch nicht alles neutral sein, aber es muss nicht immer alles nur eine Richtung sein, was die Artikel angeht halt. Und da war es schon wirklich arg in eine bestimmte Richtung und gegen andere Richtungen. Und wo du sagst, Mensch, New Yorker, so ein tolles Magazin, so alt, so eine Historie. Und dann wird es so ein bisschen zu einem Propagandamagazin, fand ich schade. Also auf jeden Fall mal lesbar, ist im Abo auch nicht ganz billig, auch in den USA nicht, witzigerweise. Ist eins, wo man wirklich noch richtig Kohle für zahlen muss. kann man sicherlich mal holen, weiß nicht, einmal im Monat oder sowas, sich mal so auch dann lieber mal einzeln holen. Aber wo Time Magazine zu dünn ist, ist der New Yorker zu dick und mir ein bisschen zu tendenziös, würde ich sagen. Economist, England, toll, ganz toll. Habe ich gelesen, auch zu den Zeiten noch damals EU-Krise, Euro-Krise, ganz, ganz großartige Hintergrundberichte. Ganz großartig auch dann damals Euro und quantitatives Easing aus den USA und hier die Zinsen runter und hier mehr Geld drucken und dann Snowden und so. Spannend. Sind zuletzt auch ein bisschen gekippt, würde ich so sagen, was manche Inhalte angeht. Aber immer noch von den dreien das, was ich am ehesten lesen würde. Economist hat eben auch zum Großteil das Ganze auch aus der, ein bisschen vom Hintergrund der Wirtschaft betrachtet, was wirkt sich wie auf was aus. Financial Times, gleiche Spiel hat eben, gibt es dann auch Nachrichten drin und wie wirken sich die Nachrichten dann auf den Kurs meiner Aktien aus oder was auch immer halt. Wo soll ich investieren und so. Also es gibt keine Börsentipps in den Heften drin. Aber es ist schon relativ monothematisch in die Richtung halt. Hat aber auch leichte Schwächen manchmal. Aber da würde ich noch Economist sagen. Und Spectator, den habe ich online mal ein, zwei Artikel gelesen vor ein paar Jahren und dachte, interessant. Ich mag, dass die teilweise Sachen haben. Der ist ja aus England, das älteste Magazin der Welt, kommt da wöchentlich raus. Die US-Ausgabe nur einmal im Monat. Du kannst aber dann mit der US-Ausgabe auch gleichzeitig mit den Abo-Beiträgen alles lesen, was auf der Webseite steht. Das ist schon mal cool. Und was mir da gefällt, ist zum einen der britische Charme. Also du merkst halt schon, und Jürgen kennt es auch ein bisschen halt, ab und zu poste ich mal ein paar Artikel zum Thema Musik oder Film oder so. Die haben schon einen eigenen Stil so ein bisschen. Jetzt nicht gehässig oder böse, aber schon einen eigenen Stil. Es macht Spaß, den zu lesen einfach. Sie haben mal gesagt, also Economist würde ich bei den Magazinen als das politisch ausgewogenste, schrägstrich vielleicht einen Tacken Richtung konservativ, zentristisch lehnend beurteilen. Einer ihrer Abo-Sprüche ist halt, sie mögen vielleicht die Hälfte bis 90% unserer Artikel nicht mögen, aber sie werden beim Lesen blendend unterhalten. Und das muss ich wirklich sagen. Also, das werde ich. Ich lese mir da auch teilweise Weinbesprechungen durch oder Sachen über ein neues Buch über Hopper oder so, oder Hoppers Vergangenheit. Wie kam er dazu, so Bilder zu malen? Wie kam er dazu, in New York zu wohnen und niemals Hochhäuser zu malen und sowas alles? Das finde ich spannend. Das sind Artikel, die finde ich sonst nirgendwo. Und dann haben sie halt großartige Kolumnisten. Also ein Kolumnist, der Taki, der ist in seinen 80ern, der schreibt, glaube ich, seit 40 Jahren jede Woche einen Kommentar, eine Kolumne und so. Und natürlich sind Sachen dabei, ist quasi wie ein Podcast auch, da kommen sich wiederholende Themen dazu. Aber ja, ist großartig. Ein anderer Kolumnist, der ist im letzten Jahr gestorben an Krebs, hat aber noch wirklich bis kurz vor knapp immer noch seine Kolumne geschrieben. Hat er dann auch geschrieben, wie er dann jetzt irgendwie mit hohen Dosen von Morphium und Schmerzmitteln das er macht und so und wie er kaum noch rauskommt. Er hat dann unten in Südfrankreich gelebt am Ende mit seiner Frau und auch da Hut ab und dass sie auch gedruckt haben und das, was er geschrieben hat, war alles noch wirklich, habe ich so auch noch nirgendwo gelesen. Und sie haben in der internationalen Ausgabe jedenfalls auch manchmal also ein bisschen monothematische Ausgaben. Hab ich hier einen liegen gerade? Ja, hier habe ich einen liegen zum Thema United States of Paranoia, nach dem Motto, warum ist man was ist Paranoia im Sinne von Verschwörungsgeschichten, was war hinter Waco, Texas, als die Amis gestürmt haben oder so, oder wie hat dann diese Belagerung dafür gesorgt, dass daraus Verschwörungsgeschichten entstanden sind, wo manche Geschichten richtig recht gehabt haben, Edgar Hoover nochmal betrachtet und so, also alles so ein bisschen, oder es geht aber irgendwo drum, Comedy, was kann Comedy heute noch im Jahr 2023? Also da würde ich sagen, deswegen lese ich den. Ist auch zu schaffen im Monat, das sind um die, lass mich mal nicht lügen, ich mach mal auf gerade, das sind Books and Arts. Knapp, wie viel Bögen, Bögen, Bögen? 82, 83, 84, zwei Bögen raus, 80er. 5 16er Bögen und Umschlag um und geht. Also deswegen der Economist. Ich weiß nicht, ich habe Jürgen mal eine Ausgabe dagelassen oder zwei sogar. Ich
Spectator.
Weiß,
hat. Du erzählst jetzt gerade vom Economist, aber du hast mir den Spectator
gelassen. Ich meine Spectator, genau. Ich meine Spectator,
ja.
Sorry.
Ja. Ja, nee, also ich habe auch reingelesen, mehrere Sachen, und es ist vor allem, wie du schon sagst, der Stil. Also ich war echt, wie selbst wenn ich das Thema nicht mochte, ich habe es einfach gerne gelesen. Und es, ich muss zugeben, es blieb nicht viel hängen, aber unterhalten wurde ich, ja. Jo. Und die anderen kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber ich würde wirklich sagen, wenn du an so ein Heft rankommst, dann lies mal rein, lohnt sich. Mhm.
Jo, Spectator. Mhm. Oder halt online könnte man, glaube ich, dann auch eben mal halt Online-Abo machen oder was, falls man den nicht irgendwie kriegt und zugeschossen bekommt. So, Slampo mit den Recherchen haben wir hast du schon geschrieben, rechts geht's Humor. Gut, dann kommen wir mal jetzt zur 72. Gerade sah ich noch Franz Beckenbauer. Andi Brehme, Held unserer Jugend, 1990, das Elfmeter-Tor, was den Deutschen ein Sternchen auf dem Shirt gesichert hat. Mhm. Mit 63 plötzlicher Herztod, letzte Woche schon verstorben, glaube ich. So auf dem Dreh, ja. Er möge in Frieden ruhen. Ja, der Andi. Mhm. So, Mike fragt, MacBook und lieber Notebook, halber Preis, ich kann gamen. PC-Monitor, ja, aber eben halt, ich muss ja nicht zwingend gamen. Ich habe jetzt hier ein MacBook, wurde hergestellt, das Design 2015. Wir haben jetzt 2024, es läuft immer noch alles fix und flink. Ich hatte mal einen Windows-Laptop, da lief dann nach zwei, drei Jahren alles deutlich langsamer und unschöner. Also insofern, das Ding einfach von der Mobilität her, von der vom Support, da gibt es immer noch Patches für und so Sachen. Also da bin ich halt ein bisschen auf Mac gepolt. Deswegen kein Notebook. Ja. Und spielen, wenn, habe ich zu Hause einen PC. Mit neuer Grafikkarte, neuer CPU und so weiter und so fort. Mehr RAM. Und entsprechend die ganzen Sachen auf Konsole. Deswegen keine Spiel-PCs. Soko Leipzig, Supertalent, Zeitlupen, Amis. Pizza-Tipps für Jürgen kommt hier, wird Teig schon mal länger gemacht. Mhm.
Habe ich seither noch nicht probiert, aber werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Super Bowl. Dr. Who, die Daleks, genau, die nicht fliegen konnten, die dann die Welt beherrschen wollten, aber vor einer Treppe nach unten leider gescheitert sind. Torchwood, Dr. Who. Periodenabrichte, großer Periodenleser, hat 30 Silberbände im Schrank. Kann man sich auch anhören, die Dinger, oder du kannst die auch. Habe ich ja erzählt letztes Mal, da gibt es oftmals Abos oder Angebote für bestimmte Bücher im E-Reader. D&D im Ruhrgebiet? Nee. Echo in der Aufnahme hat auch Abrichte gehört, nicht nur.
Ah, siehst du? Dann wird es wohl leider stimmen.
Verflixt, wie kann das sein?
Meine einzige Überlegung, die sein könnte, ich bin jetzt ja recht nah an diesem Mikrofon dran und ich habe dich aber schon ganz, ganz leise nur auf meinen Kopfhörern. Also leiser kann ich es nicht mehr drehen.
Ja.
Aber wenn ich jetzt so nah an dem Mikro dran bin und du dann redest, kann es natürlich sein, dass ein ganz leichtes Echo von dir darüber wieder reinkommt. Aber das kann ich dann leider nicht verhindern.
Das hätten wir auch bei mir hören müssen, wenn ich das Mikro gesprochen habe. Ich war auch nah dran in den USA. Ja. Oder jetzt ihr Headset. Wisst ihr denn, wer echot? Ist eben auch die Frage. Hört ihr ein Echo, wenn ich spreche? Oder wenn Jürgen spricht in meinem... Das wäre die Frage halt dann. Bei wem Echo? Bei beiden? Ja. Dann ist es unklar. Tobi fragt, kennen wir den Film Doctor Who und die Daleks mit Peter Cushing?
Nein.
Ich auch nicht. Ja, ich glaube... Ah, Jürgen ist halt hier. Drapondor schreibt, Jürgen ist das Echo zu hören. Das heißt also dann prinzipiell müsste er in meinem Headset hervorklingen. Interessant. Vielleicht höchstens das Einzige, was da helfen könnte, Jürgen zu muten, wenn ich spreche, aber ist auch nur eine Schweinearbeit, muss man auch nicht machen, unbedingt. Jürgen kannte Dankwart Bumskopf nicht.
Richtig.
Immer noch nicht, oder weißt du
inzwischen? Nein, immer noch nicht. Geht. Also, nein, hast du es nicht gerade erzählt, oder wie war das? Irgendwo, oder habe ich es jetzt gelesen als Kommentar?
Leser der Watt wissen mehr, aber ist halt eine Comicfigur und der Comic-Cartoon heißt Blondie.
Blondie. Okay.
Blondie ist die Frau und Dankwart der Mann. Im Englischen Dagwood Boomstead und im Deutschen Dankwart Boomskop. Meine ich zumindest.
Okay. Also Blondie von Chick Young von 1930.
Also mit IE, nicht mit I wie Hitler Schäferhund. Also mit IE.
Ja. Was wir denn da? Dann kenne ich den Typen mit diesen komischen Haaren vom Gesicht her. Den kenne ich. Also das Gesicht sagt mir was, aber ich habe nie irgendeine Folge davon gelesen. Nein.
Der nachts mittendrin aufsteht und dann irgendwie große Mengen isst und ins Bett geht oder sowas halt. Und die Frau hat eine Catering-Firma, witzigerweise.
Aha, okay.
Jürgen, kennen deine Arbeitskollegen den Podcast? Oder wissen die von deinen schmutzigen Tätigkeiten? Nach Dienstschluss, Verbrechen nach Dienstschluss. Frag davon würde ich.
Also zum einen, sie wissen natürlich von meinen Tätigkeiten insofern, als dass ich das Buch, das ich damals geschrieben hatte, anmelden musste, weil ich theoretisch ja damit hätte Geld verdienen können. Mhm. Dieses Kinderbuch, entsprechend musste ich das eintragen lassen. Und sonst, also sie wissen, dass ich Podcasts aufnehme. Ich habe eine Kollegin, die hat sich meine 3-Fragezeichen-Podcasts angehört, weil sie da halt praktisch alles anhört. Die ist allerdings nur eine studentische Aushilfe gewesen und ist mittlerweile wieder weg. Von den anderen, sie wissen es, aber ich glaube nicht, dass da irgendjemand irgendwas mal gehört hätte. Jedenfalls haben sie es nicht erwähnt. Nö. Also nein, ich gehe jetzt nicht damit hausieren. Es taucht schon mal auf, das Thema, wenn es irgendwie ja, oder wenn ich erzähle, ja, davon hatte ich es gestern Abend im Podcast, also gerade die New Adult Sachen oder sowas.
Ja.
Aber nee, da mehr passiert da nicht. Wurde nie vertieft.
Das ist ja noch mal was. Du müsstest vielleicht mal so kleine Visitenkartenartige. Ja, Karten.
Ja, genau.
Die gibt es ja drucken mit einem Link drauf und so und dann mal in ein Buch einlegen, wenn einer ein Buch kauft oder sowas. Oder dann mit Leuten sprechen, kannst du denen was mal geben und sagen, hey, Ihnen gefällt meine Stimme, Sie können mich auch noch öfter hören.
Genau.
Ja.
Bekannt aus.
Funk und Fernsehen.
Genau. Wir hatten früher in der Buchhandlung Lesezeichen, unser Lesetipp oder mein Lesetipp, bla bla. Aber als ich aus dem Ladengeschäft ausgeschieden bin, sind auch meine Lesezeichen da wieder raus verschwunden.
Verdammt.
Da hätte man das zum Beispiel dann noch. Da war auf der Rückseite dann immer noch Platz, um tatsächlich was zum jeweiligen Buch zu schreiben. Das macht nur nie ein Kollege oder eine Kollegin. Die kleben die Dinger halt einfach rein und fertig. Und ich habe das ab und zu mal gemacht, aber das Blöde ist natürlich, wenn dann ausgerechnet dieses Exemplar verkauft wird, dann müsstest du es halt nochmal schreiben. Und ich habe dann halt immer so kurze Zusammenfassungen oder warum gefällt mir dieses Buch sowas da drauf geschrieben. Und das machst du zweimal, dreimal und dann denkst du, ja, nee, nicht nochmal. Die hatte ich noch eine Weile hier in der Schublade, aber sie sind weg. Also ich habe sie irgendwann entsorgt.
In den USA kenne ich das aus den Buchläden, dass sie teilweise in die Regale einen Zettel reinstellen und sagen, hier, dieses Buch hier wird empfohlen von Joe, der sagt, spannende Action für alle, die Tom Clancy mögen. Oder dieses Buch wird empfohlen von Melissa, die sagt, spannende New Adult-Geschichte für alle, die auch sich schon die Vampir-Geschichten von dem und dem durchgelesen haben oder so.
Ja, das habe ich in England auch gesehen, also in London. Und mittlerweile, vor ein paar Jahren, habe ich es in Köln in der Meierschen auch gesehen. Da haben sie es auch an ein paar Regalen gemacht. Ja. Böte sich bei uns auch an, das stimmt.
Fünf mal ein, Jürgen, fünf mal ein.
Ja.
Und da dann mehr zu Büchern erfahrt ihr auf
Topic, dem Podcast. Genau.
Mich fragt er, was die Auslandsbemühungen machen, würde ich sofort streichen. Bemühungen hat sich stets bemüht, die Auslandsanstrengungen, die Auslandsaktivitäten. Kann ich noch nicht keinen Kommentar zu abgeben. Man weiß ja nie, wer mithört, deswegen muss ich das erstmal auf spätere Zeiten vertrösten, die Frage hier. Beim Buchen, aber das waren sie alle gewesen, die Fragen beim Buchhandel, bevor ich es vergesse. Was kosten bei euch eigentlich, Jürgen, Mängelexemplare? Preisreduzierte Mängel sind im Fall. Wir sprachen schon mal drüber, aber
Ja. Oh je. Ich
früher war es immer der Mark, das weiß ich noch. Als ich vor langen Zeiten Stunden und Stunden vor diesen umklappbaren Buchkisten gestanden habe und dann stolz wie Oskar mit ein paar Schätzen nach Hause gekommen bin, war es der Mark, glaube ich, gewesen.
Ich muss zugeben, ich habe schon lange nicht mehr drauf geguckt. Als ich es vor ein paar Jahren noch gemacht habe, waren es 4,99 und ich glaube, es ist seitdem nicht teurer geworden.
Für ein Mängelexemplar?
Ja.
Wow.
Musste auch dazu sagen, das ist so ein Einheitsetikett, das wir halt auf jedes Buch draufkleben. Entsprechend sind das sowohl 100 Seiten Taschenbücher als dann halt auch, was weiß ich, John Irving 1000 Seiten.
Puh.
Entsprechend bleiben die dünnen Dinger immer übrig, verständlicherweise. Ich weiß aber auch, dass ich mich vor Jahr und Tag elend lang gewehrt habe, als es hieß, wir machen von 3,99 auf 4,99 hoch und ich gesagt habe, das können wir nicht machen, das geht total schief.
Richtig.
Das hat keinen interessiert. Es hat wirklich keinen interessiert. Ja.
Aber ein Zehner, du, finde ich schon eine Menge, ehrlich gesagt.
Ja, bei uns hier um die Ecke am Rewe verkaufen sie es für 3,99. Quasi die gleichen Bücher, also sind halt ja immer so Pakete, die du von den Grossisten da kaufst. Und wie gesagt, ich habe mit 3,99 gedacht, das ist die natürliche Grenze, aber nö, das interessiert tatsächlich keinen.
Also mich würde schon interessieren, würde
ich sagen. Ja, ich vermute mal, es wird auch zwei, drei Leute geben, die dann sagen, nö, das nehme ich dann nicht mit. Aber am Schluss, was die Verkäufe betrifft, haben wir es nicht gemerkt.
Hintergrund nämlich meiner Frage ist, dass ich hätte kaufen können 10 der Assassin's Creed Bücher in den USA für $50, wie du schon sagst, 4,99. Aber als vollwertige, nicht mit Roller oder Stempel behandelten Buchrücken, sondern als normale Vollversion, in Anführungszeichen, dass man so sagen kann, Paperback, da dachte ich, ach schade, ich bin gerade nicht da, guter Kurs. Dann der Kurs in England so ähnlich. Dann mal geschaut aus bei Amazon Deutschland. Da kosteten die 10 Bücher Assassin's Creed 1 bis irgendwas minus Origins minus Mirage minus ich weiß nicht, ein, zwei fehlt noch dann dabei. Jedenfalls 38,08 €.
Boah.
Geliefert aus England, wo sie mehr kosten. Also bei 3,81 pro Buch neu, würde ich sagen, habe ich dann zugegriffen und die man bestellt. Oh. Leider liegt die Verteilerroute so, dass meine Eltern immer gegen Ende des Tages ankommen und ich weiß nicht, ob es daran lag oder ob die Bücher auch so schon im Lager nicht gut aussahen. Die waren zusammen eingepackt, manchmal schweißen sie ein, bei mir war es eine Tüte drin, die war auch dann umschlungen und festgeklebt. Aber die sahen aus wie eine Ziehharmonika, die waren alle völlig durchgeweicht, also nicht durchgeweicht, nass durchgeweicht, aber die hatten quasi so eine S-förmige Welle durch die Bücher durch halt, weg am Rand.
Ja.
Ein bisschen okay, sage ich mit Schmerzen, auch bei dem Preis, aber so wie die aussahen, nee, habe ich sie wieder zurückgeschickt. Ein Kummer, habe dann mal geguckt und in der Tat, bei vielen oder bei einigen der Rezensenten auf Amazon hast du auch gesehen, ich habe ein Bild davon gemacht, sah bei mir auch so aus. Manche waren so noch feucht gewesen bei denen und so. Und da habe ich mit meinem Dad diskutiert darüber, weil ich habe auch dann gesagt, ich habe in München habe ich den Herrn Ringe, kein dünnes Buch, in der S-Bahn und U-Bahn gelesen, Bus gelesen, im Winter,
ja.
Schnee und Regen. Dann habe ich ihn eingepackt, wieder in die Tasche. Die war jetzt nicht windluftig verschlossen, das war also eine Umhängetasche. Buch rein, Tasche zu, vielleicht noch ein Magnet vorne drauf zum Zumachen, als kein Reißverschluss oder was gewesen. Und da habe ich solche Wellenbewegungen nie gesehen. Frage 2 an den Buchexperten: Haben die auf mieses Papier umgestellt im Laufe der Jahrzehnte oder was ist da los? Also, oder habe ich echt nur Pech gehabt und die haben irgendwie beim Einpacken zwischen Druckerei und Vertrieb die Dinger im Regen stehen lassen für eine Weile oder so?
Kann ich dir so nicht beantworten. Über alle Verlage hinweg, ja, sparen sie beim Papier. Das schon. Aber ich habe jetzt bei uns im Laden nichts, wo ich sagen würde, oh ja, da sieht man, dass es irgendwie Feuchtigkeit gezogen hat oder sowas, wenn es vom Verlag kommt. Also vermute ich, dass es eher am Lager von den Herrschaften liegt, die das da versendet haben. Das Papier an sich kann nicht der Grund sein.
Weil der Karton war trocken, war es verregneter Tag, aber die haben ja die LKWs dazu und so und die die waren eben eingeschweißt nochmal in Folie mehr oder weniger, verpackt sicher,
ja.
Sodass da irgendwie auch ein Tropfen Wasser nicht hätte sofort aufs Buch kommen können. Also die waren schon eher weiter upstream so gesehen. Feucht geworden wäre meine Interpretation der Tatsache gewesen.
Kriegst du denn dann nochmal ein Paket mit neuen oder sagst du dann, nee, das mache ich nicht mehr?
Naja, der Preis ist schon gut, ne? Die Sache ist die, da kriegst du normalerweise 3 Bücher für, nicht 10 Bücher.
Ja.
Die hatten dann den deutschen Preis auch immer wieder auf 50 Euro auch, da ich mir nicht so gut. Dann war er wieder runter. Ein Hin und Her, jetzt ist er gerade wieder bei 38 irgendwas, 90. Aber hier viel Regen angesagt und so und ich will wirklich jetzt warten, bis es ein bisschen wärmer ist und dann das nochmal wagen und gucken, ob dann irgendwie der vielleicht hier ankommt, dass es doch irgendwie im Regen liegt oder wie ihre LKW packen am Lager oder so, aber
ja.
Und du weißt, welche Bücher ich meine, du hast die auch.
Ja, ich habe ja 4 von den Dingern halt auf Deutsch, aber ich warte ja immer noch darauf, dass der Unity-Band mal zu einem vernünftigen Kurs gebraucht Deutsch zu haben ist. Also ich sehe es nicht ein für ein gebrauchtes Buch, bei dem ich nicht weiß, wie gut die Qualität, also wie gut er am Schluss wirklich aussieht, mehr zu zahlen, als ich fürs Neue damals gezahlt hätte. Deshalb, mal gucken.
Aber wäre dann nicht 38 Euro für 10 Bücher?
Ja, das sind ja dann die englischen.
Ja gut, Penguin verlegt die ganzen Dinger, also ist jetzt kein die sehen schon gut aus und so, ist jetzt kein Verlag und so weiter.
Ja, ja, wie das Aussehen und so weiter habe ich nichts. Ich habe auch die britische Ausgabe schon gesehen.
Ja.
Ich will es nur nicht auf Englisch lesen.
Ah, okay.
Also die ich habe, sind die deutschen Übersetzungen und ich merke es ja gerade, ich habe den Glenn Dahlgren ja gerade auf Englisch, The Game of War, finde es wirklich gut. Aber habe mittendrin dann irgendwann gesagt, so jetzt lese ich mal was Deutsches dazwischen und habe in 2 oder 3 Tagen ein James-Bond-Buch durchgefressen und mich danach dann wieder ins Englische gesetzt und komme da schon auch voran. Aber ich bin dann doch jemand, der auf Deutsch irgendwie flockiger liest.
Verstanden.
Das ist ja okay. Eben. Ich meine, ich verstehe es ja. Und wahrscheinlich, je mehr Englisch ich lesen würde, desto flotter würde ich werden. Aber das ist mir dann, da ich hauptsächlich halt abends im Bett lese, sagt der Kopf dann doch schneller.
Ja,
also da sagt er dann halt nach 20, 30 Seiten, so jetzt ist mal gut. Und im Deutschen kann ich halt 50, 60 lesen.
Ja. Gelesen, ja, sag mal.
Sorry. Nee, das Problem hast du ja natürlich nicht.
Nee, also mir fehlen dann vielleicht doch nochmal eine Handvoll Wörter pro Buch, aber es sind eben nur pro Buch eine Handvoll Wörter und nicht pro Seite. Ja. Das geht dann schon fixer. Ich habe mich auch in 2 Abenden ein Buch durchgelesen, auf Englisch. Es gibt auch nicht nur zu Assassin's Creed, sondern auch anderen Ubisoft, jetzt kommt ja der Ubisoft-Fanblog, zu anderen Ubisoft-Serien Bücher. Unter anderem gibt es 3 Stück, gut, es gab auch schon früher welche zum ersten Teil, aber es gibt jetzt eine Trilogie zu The Division 2. Die sind geschrieben von Thomas Parrott, dem Papageien. Und die heißen Recruited, Compromised und Hunted. Hunted ist in den USA erschienen dieses Jahr. Recruited und Compromised sind von 22, 23 sowas. 320, 33 Seiten, also durchaus ganz, ganz gut. Auch von der Größe her ist sich irgendwie super Großdruck geschrieben. Kein Dan Brown oder so, schon wirklich was drin. Zu Anfang habe ich gedacht, der muss ich noch warm schreiben und ich muss mich dann gewöhnen. Es war nicht so schlecht wie jetzt Baldur's Gate 1 auf Englisch, aber dann so Nummern wie, komm, wir hauen nochmal ein Adjektiv vor ein Substantiv oder nochmal eins und nochmal eins und ja, ich weiß, du kannst schön schreiben, aber komm, lass mal jetzt hier, leg mal los mit der Story halt dann da und so. Und was dann auch der Fall ist, dass er irgendwie zu der schon ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es schon woke nennen sollte oder nicht, aber bei ihm sind dann alle Leute they, ist meistens alle they, wo ich sage, gut, okay. Mag ja sein, vielleicht sind es irgendwie Transverbrecher oder sowas, wer weiß, aber eher dann nicht. Eher wollte er verdeutlichen, weiß nicht genau, ist es irgendwie ein welche Typen gab es da? Diverse Gruppen, LMB oder die Nachfolger, also alle möglichen militärischen Gruppen oder auch dann Rebellen und Leute, die dann so aus dem Knast ausgebrochen sind. Und da weiß man eher nicht, ist es ein Mann, ist es eine Frau, schon okay. Aber es wird dann verwirrend, wenn er erst schreibt, dass sie gegen They kämpfen und dann sind They zurückgewichen. Mit They meint er dann aber nicht die Person, sondern die Gruppe der Guten und so. Da wird es ein bisschen strubbelig. Also
Ja.
ich würde es dann so machen, sobald ich mit einem kämpfe, in 80% der Fälle weiß ich, ob es ein Mann oder eine Frau ist, gegen den ich kämpfe, halt, würde ich so aus dem Bauch aus mal behaupten wollen. Und dann sagen, gut, wenn man jetzt irgendwie mit dem Fernglas guckt und man sieht ja irgendwie, es sind jetzt fünf Cleaner unterwegs oder es sind fünf Outcasts, dann sind es halt fünf Outcasts. Und dann würde ich schreiben, die
Ja.
Outcasts oder was, aber nicht they, weil das they dann gerade verwirren wird. Das war irgendwie meine einzige Kritik. Und gegen Ende hat er den ersten Punkt mit dem bisschen zu blumigen geschriebenen abgestellt. Da hat man auch gemerkt, er hat sich warm geschrieben. Und das they kam nochmal vor, aber okay. Und was nett war, er hat da eben halt auch ein bisschen Name-Dropping gemacht zum Spiel, aber nicht alle naselangen Leute und Orte erwähnt. Und ab und zu auch mal Waffen erwähnt, die im Spiel drin vorgekommen sind. Das war ganz nett, da die Namen dann zu lesen. Motto, es gab immer so eine Flinte und die hat dann eingebaut, wo die dann herkommt. So ein bisschen die Origin-Story der Flinte im Spiel oder diese ganzen Division Shade Tech, SHD, Strategic Homeland Division, die haben halt eben ihre Drohnen oder ihre Fireflies und andere Waffen und ab und zu tauchten die mal auch mal auf oder die automatischen Turrets, die du rausschmeißen kannst im Spiel auf einen bestimmten Punkt und dann schießen die auf alle Bösewichte, die können gehackt werden, die konnten im Buch auch gehackt werden und sowas. Da muss ich schmunzeln und sagen, Mensch, hat das schön eingefangen, da würde ich gerne wieder Division 2 spielen, jetzt nachdem ich das Buch gelesen habe. Und die waren auch witzigerweise günstiger auf Englisch beim großen A als die deutschen Fassungen beim großen A, beziehungsweise sogar die US-englischen Versionen beim US-großen A. Also da war ich erstaunt und sagte, okay, da muss ich nicht über den mangelnden oder die Verschiffungsgebühren klagen, sondern ich
Ja.
kann sie mir direkt in Deutschland bestellen auf Englisch und gut ist halt. 9,99 oder was für 370 Seiten. Fand ich einen ganz fairen Preis.
Ja, auf jeden Fall.
Thomas Parrott recruited und hier steht ein Compromised. Band 3 kostet noch ein bisschen mehr, da wollen sie nur 18 € für haben und so, da werde ich ein bisschen warten. Aber sehr spannend, auch für jemanden, der jetzt nicht gerade Division gespielt hat. Aber wenn ihr da draußen Division gespielt habt und das Buch dann lest, dann kann ich sagen, es hat was, kann was. Bond, welchen hast du gelesen? Einen von den neuen, den du geordert hast noch? Oder
Ja,
bist du schon?
Kernschmelze, das ist Band, warte mal, 16. Ja, also Colonel Sun war 15, Kernschmelze dann der erste von Gardner. Und ja, dann ginge es jetzt halt weiter, aber ich bin jetzt wieder zu Dagon rüber. Also Kernschmelze ist, ich meine, der Titel verrät relativ viel.
Naja, Dr. No.
Aber ja, so ungefähr, aber es ist auch wirklich schön geschrieben und vor allem, es bietet einen, naja, das ist jetzt falsch formuliert, aber einen ähnlichen Bösewicht wie dieser On His Majesty's Secret Service. Habe ich zumindest am Anfang gedacht und dann biegt es zum Glück in eine andere Richtung ab und er ist halt auch so ein bisschen größenwahnsinnig, aber viel, viel realistischer geschrieben als dieser Typ dann aus diesen On His Majesties, wo es dann halt nur noch darum ging, ja, guck mal, wie verrückt ich bin, hahaha. Und hier ist es dann halt wirklich in die Geschichte eingebettet. Es passt alles und ja, man merkt ein bisschen, dass der jetzt dann halt kein Fleming Bond mehr ist, weil er dann tatsächlich ein bisschen mehr mit Gadgets rumfuhrwerkt. Man merkt halt, es ist dann ein Auto, der ganz offensichtlich auch die Filme gesehen hat. Aber er bleibt sehr nah am Fleming dran. Grundsätzlich sind die ganzen Sachen, die aber nach Fleming kommen, meistens dicker als die ursprünglichen Fleming-Romane. Ja. Also die beiden, die ich jetzt gelesen habe, hatten beide so um die 350, 360 Seiten. Und Fleming hat ja schon auch mal so 220 Dinger dazwischen. und dann mal ein paar längere und dann wieder kürzere.
Und ja, dann eben weniger Zeit gehabt. Der Flame musste Urlaub machen auf den Bahamas. Da musste er nach London fliegen. Da blieb nicht genug Zeit, um halt noch mehr Seiten zu schreiben wahrscheinlich.
Ja, genau. Und ja, jetzt gucken wir mal. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der nächste heißt. Den werde ich dann nach dem
Darwin da anfangen. Um hier. Der nächste heißt 17. Ah, der ist ganz hier hinten. Der Kunstsammler.
Auf dem ja. Und ich glaube, den 19, der fehlt mir. Also
eine Frage der Ehre wäre 19 gewesen.
Genau, den habe ich noch nicht. Es ist so, ich habe mir jetzt in die Buchhandlung alle bestellt, die noch so regulär bei Crosscult waren. Mhm. Aus irgendeinem Grund habe ich die 19 vergessen. Ui. Und ich muss die im Laufe der nächsten Monate dann mitnehmen. Immer so jeden Monat ein bis zwei. Weil die beim Zwischenhändler als jeweils nur noch zwei bis dreimal da waren. Mhm. Und die, obwohl ich sie dann doch vorgemerkt habe, ewig nicht nachgekommen sind. Und dann habe ich so ein bisschen Bedenken, dass die irgendwann plötzlich halt doch vergriffen sind. Und Band 19 ist mir jetzt auf die Tour durch die Lappen gegangen. Den muss ich beim Verlag noch nachbestellen. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bis ich da hinkomme.
Jetzt gucke ich gerade mal sicherheitshalber, ob ich auch noch mal wieder ein bisschen bestellen muss. Oh, vergriffen schon die nächsten. Aber es sind etwas Älteres hier. Vergriffen ist Bondify Your Life, Sonderband. Ich glaube, den muss ich haben.
Die kenne ich nicht. Bondify Your Life.
Ja, ja. 2015, wie man Bomben entschärft, Frauen aufreißt und nebenbei die Welt errettet. Der etwas andere
Lebensart. Gut, ich habe jetzt tatsächlich nur die Romane bestellt.
Ja, das würde ich auch nicht bestellen hier. Bondi, Fire Life, Blödsinn. ja, nee. Also Romane. Bei mir geht's bis 20. Niemand lebt ewig. Und die Bücher 21 bis 29 sind auch alle erhältlich noch bei den Freunden von Transgalaxis.
Ja, ich mache mir um den 19 auch keine Sorgen, aber ich muss ihn halt irgendwann nochmal bestellen.
Ja, ja.
Und gerade stehen, parallel kam jetzt im Februar halt auch wieder der nächste Schwung an 3-Fragezeichen-Büchern raus.
Oha.
Und deshalb stehen da auch noch ein paar 3-Fragezeichen-Bücher für mich im Abholfach. Unter anderem der dritte Band aus der Reihe Rocky Beach Crimes. Da habe ich den zweiten noch nicht mal gelesen. Da sind dann Nebenfiguren, die ermitteln. Also Band 1 war Tödliche Törtchen, das Tante Mathilda ermittelt.
Was erzählt,
Band 2 ist Kommissar Reynolds und Band 3 ist jetzt halt erschienen, das ist dann Skinny Norris, der ermittelt. Da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, weil es auch eine Kurzgeschichte mal gab, die, also es gab so diverse Bände mit 7 Kurzgeschichten jeweils drin und eine davon war mal aus Sicht von Skinny Norris, aber die war absichtlich grauenhaft geschrieben, also das war dann quasi böswillige Fanfiction, die Skinny Norris geschrieben hat. Puh. Und das kommt aber erst ganz am Schluss raus und denkst die ganze Zeit so, boah, wer schreibt denn da so blöd? Und das ist meine einzige Erfahrung jetzt mal mit etwas aus Skinny Norris Sicht. Mir ist klar, das wird dieses Buch hier nicht sein, aber mal gucken. Irgendwas mit Condor. Ich habe den Titel jetzt vergessen. Ja, mal schauen. Ich habe noch
die besten Comics dieser Welt. Wir wissen ja, bei Condor für ein Taschengeld.
Genau.
Dann musst du aber gucken, dass die das Fach nicht in den Laden einsortieren, oder hast du irgendwie so eine Art Hold drauf, bitte nicht das Fach nicht anfassen, sonst gibt es irgendwie Ärger vom Jürgen persönlich oder so?
Also das steht zwar im regulären Abholfach und normalerweise ist es so, dass wir nach einem Monat die Sachen wieder zurückschicken, aber die Leute da kennen mich, das ist schon okay.
Sie wissen, dein Zorn wird schrecklich sein, wenn sie jetzt irgendwie einsortieren.
Ja, genau, dafür bin ich bekannt, ja. Also ich glaube, die Sachen sind schon... bleiben da noch eine Weile liegen. Ja. Richtig voll wird es ja auch erst wieder zur Schulbuchzeit. Bis dahin habe ich die Sachen noch abgeholt. Alles gut.
Gut, gut. Dahlgren war welcher nochmal gewesen? Wie das ist ein Titel nochmal?
Glenn Dahlgren, der schreibt aktuell Fantasy, also eigentlich eine Trilogie. Game of War war mittendrin, dann noch ein Prequel, das er geschrieben hat. Sein letzter Band ist jetzt rausgekommen. Und der hat, den kenne ich als Legend Entertainment Designer.
Das meine ich, das ist alles bekannt, das weiß ich ja von dir aus, aus früheren Podcast. Ich meine, welchen Roman du gelesen hast.
Ach so, The Game of War.
The Game of War.
Yes.
Okay.
Ein Prequel zu The Child of Chaos und die anderen beiden Bände weiß ich gerade nicht mehr, wie sie heißen, weil ich sie noch nicht besitze.
The Game of War.
Jo. Den kann ich jetzt dann auch endlich wieder anschreiben, nachdem sein letzter Band jetzt rausgekommen ist, weil er mir noch nicht auf meine letzten, ganz sicher allerletzten Fragen zum Legend.
Die kurzen 50 Fragen da.
Ne, genau, ja. Nee. Da ging es nur noch um ein paar Bilder, ob der mir sagen kann, wer da drauf ist eigentlich. Und ja, ich will nicht die falsche Person verurteilen. Es gibt ein Bild, wo der Typ drauf ist, der von Atari geschickt wurde, um Legend dicht zu machen. Mhm. Und auf einem Bild hat er den mit drauf.
Ah, okay.
Auf dem Bild sind aber 6-7 Leute und da ich von den Legend-Mitarbeitern auch keine Bilder habe aus der Zeit, weiß ich nicht, wer da drauf ist und ich möchte nicht den Falschen verurteilen.
Du willst nicht falsch attribuieren quasi, sozusagen.
Ja, genau. Mhm.
Ist ja ehrbar. Heutzutage nicht bei allen Medien so ist der Fall. Viele hauen ja einfach dann sagen, ja, das ist der und dann ist ja nee, an sich nicht. An sich ist es eine andere Person.
Jo.
Ja, fein. Perioden hänge ich ein bisschen. Ich habe jetzt irgendwie einen halben Band wieder gelesen, aber die Atlantis, anfänglich gepriesen, Miniserie Atlantis, ist irgendwie so ein bisschen, sie krankt etwas darunter, dass sie nicht wirklich mehrere Handlungsebenen hat. Also klar, mal bist du halt bei denen in der Zelle, mal bist du bei denen im Hauptquartier und die werden parallel sprechen über die Gefangenen und so, aber das war bei der anderen Kurzserie, die ich ja vorgelesen habe, noch ein bisschen schicker. Da waren die mal auf dem Planeten schon mal gewesen, die anderen da und hinterher wieder getroffen und das war dann ein bisschen cleverer aufgezogen. Also die ist auch nicht schlecht, ja. Die Atlantis-Klamotte, aber ich bin so ein bisschen ja, nicht ganz so reingerissen in diese Miniserie.
Schade. Aber
meckern auf hohem Niveau. Ich habe auch noch immer noch hier eins von den X-Akten liegen, da, wie heißen die Dinger? Die deutschen X-Files, die Bastei-Bücher.
Diese Bastei-Lübbe-Dinger da?
Habe ich mir geholt. Ich weiß gar nicht, wann ich mir das geholt habe. Da war ich wieder was noch, München? Nee, oder doch? Ich glaube, den ersten habe ich mir geholt, als ich bei dir war. Den zweiten dann in Richtung München. Aber ich habe immer noch nicht gelesen. Ich bin heute in den Finger gefallen. Ich muss mal reingucken. Das war der, wo sie irgendwie in Jerusalem waren und irgendwelche Artefakte suchen und so. Da muss ich mal schmunzeln, wie sie die auf so Themen kommen. Ist mal lustig.
Ja. Dann geht dir das schon nicht aus.
Nee. Haben wir über den Worüber? Wiener Opernball gesprochen? Letzte Folge schon oder nicht gesprochen?
Ich weiß so es nicht mehr.
Wahrscheinlich nicht, oder?
Mir kommt das Thema gerade leicht bekannt vor, aber ich außer Wiener Opernball kriege ich gerade nichts gegriffen. Deshalb hast du es mir vielleicht eben doch nicht erzählt. Ne?
Er war halt letzte Tage, also vor...
Ja,
vor
dann haben Woche wir wahrscheinlich nicht drüber gesprochen.
Da war dann halt Nummer 66 oder was, oder lief seit 66, nee, 66 oder 64. Ausgabe und nie gesehen. Kennt man vom Namen, ja, Wiener Opernball, na klar, hast du halt irgendwie, dann tanzen da die Debütanten und so und du hast dann vorneweg ein Orchester, die spielen alle und den Opernball deswegen, weil dann davor Leute, Sänger, Sängerinnen aus der ganzen Welt singen bekannte Opernmelodien auch okay. Die singen dann quasi zwischen denen, die Debütanten kommen irgendwann mal reingelaufen, nach Ewigkeiten. Alle warten nämlich auf den Kanzler, nee, auf den Präsidenten, der muss kommen erst. Es geht nicht los, bevor der Präsident nicht da ist. Dann marschieren sie rein, alle warten, der Präsident ist nicht da, ist nicht da. Dann kommt er irgendwann, dann grüßt er alle, dann geht er rauf, da muss er ein Interview führen mit dem Fernsehen. Dann gibt er oben ein paar Zeichen oder so, dann wird die Hymne gesungen, singen sie alle mit. Das ist der Kanzler, singt auch die Hymne mit und sogar diese Opernsänger singen die Hymne unten mit. Und dann kommen erst die paar Opernsachen rein. Dabei müssen halt die ganzen Debütanten zugucken und stillstehen und nach der Stunde irgendwann so gegen 11 Uhr ging irgendwie schon los, um 8 oder was dürfen sie dann irgendwie dann nochmal los tanzen und dann Walzer tanzen. Und einer ist dann der Unternehmer, der Myrtle, der hat immer Stars aus Funk und Fernsehen mit dabei. Da lachen sie alle drüber, aber wenn der mal nicht mehr kommt, dann gucken sie alle, weil dann eben keine Stars mehr aus Funk und Fernsehen da sind. Und diesmal war dabei Priscilla Presley. Die saß dann da oben und guckte und es war generell witzig, wenn sie mit der Kamera rauf sind, war dann DJ Ötzi mit Anzug und Flieger und so und alle möglichen Leute, die man auch kennt. oder auch nicht kennt, die jetzt einen österreichischen Landadel mit Orden behangen, liefen sie da rum und tanzten auch. Und dann muss ich natürlich fragen, Meister Furtenbach, wie schaut's aus? Bist du auf dem Opernball gewesen? Nee, meinte er, ich war am Podcasten. Habe ich gelacht, Meister, wir haben Podcasten gewesen. Er meinte aber, sein Vater war früher mal auf dem Opernball. Da habe ich auch gesagt, nicht schlecht hier so. Der Vater Furtenbach war da mal gewesen. Und er meinte, ja, ist ja alles zahm geworden. Früher waren dann große Demos. Da haben dann die Leute protestiert dagegen, dass da die Reichen und Schönen hinkamen und gegen Kapitalismus, Sozialismus, Ho Chi Minh und so weiter. Und dieses Mal ist alles sehr, sehr bescheiden in Sachen Protestaktionen und so. Und dann schickte er mir noch ein Video, 4 Minuten lang, ganz großartig vom ORF, so ein Comedy-Typ, schon älter, ging dann durch und hat mit Leuten gequatscht und so und Faxen gemacht und auch dann sehr subversiv. Dann meinte, ah, Priscilla Presley, Priscilla Presley. Yes, hello, yes, vom TV und so. May I ask you one question? Sie, of course, sagte, ja, Priscilla, are you lonely tonight? Ich musste lachen, du musstest lachen. Wer Elvis nicht kennt, unbedingt immer weiß es nicht genau, aber wir mussten lachen und sie musste aber auch sehr lachen. Und dachte, nein, natürlich nicht, doch gerade hier nicht und so weiter und so. Und das fand ich nett. Also es war intelligenter Humor, nicht nur irgendwie Nazi schreien und dann sagen, oh, das ist jetzt Humor, sondern wirklich, wirklich clever gemacht, die ganze Sache. Ich muss dir mal einen Link schicken. Schau ich mir an.
Ja, gerne.
Warte mal, ich guck mal gerade, da habe ich den schicke ich jetzt, bevor ich es vergesse wieder. Das fand ich jedenfalls großartig, den Typen mal dann da und dann, are you lonely tonight? Ich dachte auch, wie reagiert die jetzt? Wer haut jemand aufs Maul oder so halt dann so, aber nö, die war da entspannt drauf und
Ja.
ja. Warte mal, wer sind denn?
Österreich ist da insofern noch ein guter Punkt, weil ich letztens ja zum ersten Mal seit Ewigkeiten eine Folge für den Musikpodcast aufgenommen habe. Zusammen mit meinem Kumpel Andreas, der eben Österreicher ist. Und wir haben dann eine jeweilige Top 3 der Lieder von der ersten allgemeinen Verunsicherung uns rausgesucht und uns gegenseitig erzählt, was wir daran so mögen. Und also es war eine sehr, sehr lustige Folge. Wir haben sehr viel gelacht und vor allem hat er mir diverse Begriffe halt übersetzt, von denen ich nie wusste, was sie eigentlich bedeuten. Das war dann ganz interessant und erhellend für mich.
Kukuruz und Kafil oder was da in der Art so oder
Ich krieg's nicht jetzt gerade schon nicht mehr hin, aber es war dann halt wirklich. Oder eins habe ich gelernt, weil ich dann zum ersten Mal in meinem Leben den Text mir durchgelesen habe. Es gibt ein Lied namens Der Tod. Und da kommt irgendwann Gstürm ist Gstürm, sagt der Wurm. Und ich habe mir gedacht, was für ein Sturm? Und nein, es heißt, gestorben ist gestorben, sagt der
sagt
Wurm.
der Wurm. Okay.
Aber das, ja, also wenn ich es dann weiß und dann ein bisschen genauer hinhöre, heißt es halt dann doch Sturm. Aber ja, ich habe halt immer nur Sturm ist Sturm. Ja. Ah, okay, Opernball 2024. Wunderbar, da werde ich dann nachher noch reinhören.
Auch schon die erste Frage ist gut, halt dann ja.
Ja.
Möchtest du sie vorlesen für unsere all die nicht im
Warum
Kontakt
haben Sie
sind?
sich entschieden, heuer den Opernball zu besuchen? Wenn man überteuerte Preise für Lebensmittel bezahlen möchte, kann man ja auch einfach in den Supermarkt gehen.
Und so ging es dann weiter, so charmant. Also rechts hieß halt dann da den Frager halt dann da. Der hat es wirklich charmant gemacht, also mit ja, der war jetzt nicht so.
Ja, wenn man sowas mit Schalk bringt, dann ist es auch okay.
Ja, natürlich, natürlich.
Ja, ich bin gespannt. Ja, cool.
Zum ersten Mal und jetzt wahrscheinlich erstmal auf lange Zeit zum letzten Mal habe ich dann jedenfalls den Opernball mir angesehen mit meiner Mom auch. Und da kam dann, bevor die reingingen, halt, da war immer auch hier Zusammenfassung da, die Alten da und dort, früher noch geraucht, alle Mann hoch und dann schwarz-weiße Aufnahmen noch, bekannte Schauspieler aus alten Zeiten. Das war ganz, ganz putzig eigentlich.
Würde eigentlich noch ein Crossover fehlen, Traumschiff auf dem Opernball.
Ja. Aber wie kriegen die das Schiff dahin? Ich meine, die haben schon gefragt beim
Naja.
letzten Mal, wie kommen wir mit dem Traumschiff nach
Ohio.
nee, nach Utah, also.
Ah, Utah war es, genau. Also von daher sehe ich da jetzt kein großes Problem.
Okay.
Vom
Donau
Mittelmeer
vielleicht.
aus,
Donaukreuzfahrt
ja,
oder
irgendwie,
sowas.
ja.
Ja.
Lässt sich alles machen, ja. Also, liebe ZDF-Leute, falls ihr zuhört, ja, wir möchten bitte Traumschiff und den Wiener Opernball gemischt haben.
Sehr wohl. Aber damit sie nicht Helene Fischer singen lassen, sondern echte Opernstars singen lassen. Ich möchte doch nicht irgendwie Helene Fischer oder noch irgendwie in einem. Oder Firek könnte ja singen. Wolfgang Firek könnte dann.
Ja, genau.
Nee, Viereck, Fischer oder den Captain selber. Kann der Kapitän, Capitano ja. kann dann singen und irgendwelche Seemannslieder zum Besten bringen, geben.
Genau.
Ich habe noch einen Rausschmeißer bis zwei. Hast du noch welche Rausschmeißer? Sonst ich tue mir noch ein paar.
Ich habe nichts mehr. Rein, ich ja? bin sowas von leer. Erzähl.
Leer? Meine Güte, hier macht man halt.
Ja.
Halt mal, jetzt mal muss ich hier Flipse hier, bevor sie hier mir alle daneben gehen. Ach, lecker, lecker. Zu Hause Lidl, die bisher besten, die ich hier finden konnte in Deutschland. So, bist du bereit? Sitzt du? Nach neuesten Erkenntnissen ist nämlich eine uns beiden seit langer Zeit bekannte und geschätzte Person des öffentlichen Lebens als Rassist entlarvt worden.
Aha. Das passiert heutzutage ja öfter. Ich weiß jetzt aber nicht, wen du meinst.
Ich sag mal so, es kann sich ja eigentlich nur im Fall von Charlie Brown um Charles M. Schulz handeln. Der ja ein ganz schlimmer Finger ist. Denn er hat es gewagt in seinem Thanksgiving-Special. War doch Thanksgiving, oder? Haben doch dann draußen am Tisch die ganzen Peanuts gesessen.
Ja, ich weiß nicht mehr, was für ein Special es war. Ich habe nur den Ausschnitt gesehen.
Mhm. Rechts saßen am, also längs Tisch, längs und quer. Also die, an der, wir haben zwei lange Seiten und zwei kurze Seiten. An der einen langen Seite sitzen die beiden Geschwister Charlie Brown und Lucy. Daneben noch Peppermint Patty oder wer war das gewesen, die immer auf Charlie Brown scharf war.
Ja.
War
doch die, ne?
Ja. Und Snoopy, klar, der Hund. Oder wo sie halt immer sagt, dann da, sie war halt immer der komische Schüler mit der großen Nase.
Und Linus sitzt da auf der Seite auch noch.
So, dann sitzen aber auf den beiden Kopfseiten sitzt jeweils einer, dessen Namen ich gerade nicht weiß mehr, aber da saßen.
Ich überlege gerade, saß nicht.
Lügner, kommt mal da.
Ich weiß gerade nicht mehr. Ich bilde mir einen oben, da hätte doch Charlie Brown gesessen, aber ich suche sie gerade selber nochmal.
Ich weiß, wir hatten das Bild hier gehabt, die Tage noch.
So. So, also.
Linus saß nämlich nicht oben, an der Seite, genau. Das oben. Vor Kopf saß Linus. Unten saß das Mädel mit der Brille. Ich komme auf den Namen da, aber nicht gerade.
Marcy.
Marcy, danke. Rechts eben die Geschwister Charlie und Lucy, Peppermint Patty und ihr komischer Freund Snoopy. Und den beiden gegenüber, das ist das Snoopy Präsenz Special, alles klar. Und dann gegenüber an der Breitseite sitzt Franklin. So, und da heißt es halt, Mensch, Franklin, Schweinerei, die drei sitzen auf einer Seite zusammen, der hockt da ganz alleine. Leute verpassen aber, dass Marcy und dass Linus auch alleine sitzen und sagen, nein, Franklin sitzt da, weil er ein Schwarzer ist, weil er da ausgegliedert wird. Deswegen sitzt er auch nur auf einem Klappstuhl und nicht auf einem richtigen Stuhl mit Lehne oder sowas halt dann da auch. Keine Ahnung, also Gartenstuhl, weil es der Garten ist, weil Linus ja auch im Gartenstuhl sitzt. Also du kannst ja sehen, wie alle Stühle zusammengestellt sie kriegen konnten halt. Aber näher, wo Linus kann auch auf dem richtigen Stuhl sitzen. Naja, jedenfalls ist dann halt Franklin, wird da quasi rassistisch ausgegrenzt dadurch. Und wie wurde jetzt diesem Unrecht wieder Genüge getan, Jürgen? Erzähl es doch mal unseren werten Hörern da draußen.
Wie dem Unrecht Genüge getan wurde? Es gibt ein neues Special. Ich kann jetzt leider nicht reinklicken, wie das hieß, aber es war, glaube ich, irgendwas mit Franklin dann im Titel, wo sie die Szene quasi nachstellen. Und dann möchte sich Franklin auf seine eine Seite da setzen und dann sagen die anderen, nein, nein, guck, wir haben hier bei uns Platz gemacht, komm zu uns rüber. Und ich weiß nicht recht, was das gebracht haben soll. Also ich habe das Special, glaube ich, damals gesehen und ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, oha, da wird einer ausgegrenzt. Weil ich bei keiner der Figuren jemals das Gefühl hatte, dass die ausgegrenzt wird. Und ich glaube, man muss schon echt lange suchen, um so eine Szene zu finden, wo man sagen kann, das ist die breite Tischseite, da sitzt nur einer. Also man muss da wirklich unglaublich, meiner Meinung nach, und wirklich viel rein interpretieren, um zu sagen, hier, das ist Rassismus. Und ich finde, man macht es eigentlich dadurch schlimmer, dass man jetzt im Nachhinein nochmal ein Special bringt, wo man die Szene quasi ausgräbt und nochmal versucht, richtig zu stellen, weil das, naja, ich weiß nicht, die Aufmerksamkeit auf irgendetwas lenkt, was meiner Meinung nach vorher nicht da war. Und
Ja. Jetzt sind sie aber natürlich auch alte weiße Männer und dann heißt es wahrscheinlich, ja, aber so geht es uns als Schwarzen, wir werden immer
ja,
Tisch gesetzt, alleine oder sowas halt, keine Ahnung, aber ich habe auch, wie du schon sagst, Snoopy oder Peanuts nicht als Hort des Rassismus früher entdeckt. Nee. Also dann könntest du auch sagen, warum sind da jetzt keine Latinos am Tisch oder so, oder warum sind da keine Asiaten am Tisch oder
Pigpen ist zum Beispiel gar nicht da, einen Schmutzigen wollten sie nicht da haben.
Richtig, warum ist ganz Schmutziger am Tisch, ne? Oder Erwachsene, wo sind die am Tisch? Oder warum gibt es bei den Peanuts keine Übergewichtigen oder so? Was weiß ich halt, oder?
Also, ich kann es nicht nachvollziehen, wirklich. Ich weiß nicht, wie alt dieses Special da ist, aber die ganzen Dinger sind, glaube ich, hauptsächlich aus den 70ern, 80ern. Hm. Und also, naja, gut. Ich, ja, gut. Ein Rauschmeißer, okay, der zweite.
Vicky.
Ja,
ja, Junge, du lachst schon.
Soll ich es vorlesen oder möchtest du es vorlesen?
Lies du gleich mal vor, aber Vicky und die starken Männer, hätte ich immer gedacht, ich habe es früher mal als Mädchen gesehen, aber ist wohl ein Junge, scheinbar. Ja. Aber, dass wir es so gesehen haben, ist ja noch ein Zeichen für was anderes, wenn die Jungen jetzt vorlesen.
Genau, also du hast ein Bild weitergeleitet. Eine Radio 1-Kommentatorin, die da heißt Jenny Zückler, hat geschrieben zum Thema 50 Jahre Vicky. Besonders toll finde ich, dass Vicky fast so etwas wie eine nicht-binäre Figur ist. Der ist vielleicht unbewusst weder eindeutig als Junge noch als Mädchen zu identifizieren. Und schön, dass du das auch sagst, dass du geglaubt hast, es sei ein Mädchen. Also in den Folgen wird oft genug erwähnt, dass es ein Junge ist, aber ich habe es tatsächlich im Nachhinein verdrängt. Für mich war das dann Jahre, nachdem ich es gesehen habe, ewig lang ein Mädchen, bis ich irgendwann dann nochmal Folgen gesehen habe und gedacht habe, ach, stimmt, doch ein Junge, ja. Und es war mir völlig egal, aber niemals wäre ich auf die Idee gekommen zu sagen, huch, eine non-binäre Person, weil er lange Haare hat. Oder dann halt so Wikinger-Klamotten mit dem falschen Helm und also.
Oder rockartigen irgendwas halt dann da an, halt dann da unten ein bisschen breiter und so, ne?
Man kann schon viel interpretieren, wenn man will. Und ich meine, diese Frau Zückler, die fängt es ja noch ein bisschen ein, indem sie sagt, fast so etwas wie eine nicht-binäre. Also, ja. Ich weiß nicht, was sie sonst zum Thema 50 Jahre Vicky erzählt hat. Ich bin sicher, es hätte mehr interessante Dinge gegeben als eben ja die Klamotten und die Haare.
Wer hat es gemacht? Kam es von Hanna Barbera? War es ein Ding?
Nee, war japanisch.
Wollte gerade sagen, war es wie Kim bei der Weiße Löwe und Biene Maya, war es eine Japan-Versoftung aber einer europäischen Volksgeschichte, sowas in der Art. Ne? Das wäre mal interessant gewesen. Tja, aber so habe ich dann gelernt, dass Vicky doch ein Junge ist und kein Mädchen.
Ja. Hättest du auch in den beiden oder drei sogar Realverfilmungen vor 10 Jahren oder so sehen können.
Tatsache, gab es Vicky-Filme?
Ja, die hat der Bully Herwig gemacht.
Oha.
Ja, aber der kann ja auch was als Regisseur. Ist ja nicht so, als ob er jetzt nur Klamauk macht und diesen charmant geworden. Ich meine, nichtsdestotrotz, das sind halt Wiki-Verfilmungen. Aber als Kinderfilm gedacht, aber die sind echt gut gemacht. Habe ich mit meinen Kindern gern geguckt.
Aber nicht klamaukig irgendwie dabei.
Du kennst die Figuren von Vicky. Natürlich haben die ihre klamaukigen Momente.
Ja, ja.
Also das ist jetzt nicht rausgestrichen, um einen richtigen Abenteuerfilm draus zu machen, sondern es ist schon eine Verfilmung der alten Figuren aus der Serie. Also die sehen da so ähnlich aus und handeln auch entsprechend. Von daher hast du schon Klamauk drin, aber halt gedämpft. Es ist kein Bulli-Paraden-Klamauk.
Dann auch viel Glück bei einer Realverfilmung heutzutage von Asterix und den Piraten halt dann da. Ne? Da wird's viel Glück würde ich allen wünschen. Viel Glück.
Weil es gab in den letzten Jahren Asterix-Realverfilmungen. Ich habe sie aber alle nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die Piraten da mal vorkommen.
Die müssen mal vorkommen. Das ist ja der Running Gag aller Asterix-Filme oder Asterix-Bände. Also wenn die nicht vorkommen, die Piraten, dann...
Dann guckst du sie erst recht nicht.
Eben. Ja, das war mein Rauschmeister heute. Ein bisschen zum Lachen noch was irgendwie halt. wenn ich darüber lachen kann, dem bitte ich um Verzeihung, solche Witze gemacht zu haben, aber ich fände es ein bisschen obskur. Und da wir auch Freunde des Obskuren sind und der alten Serien von Catweasel bis sonst wo, halt passt auch irgendwie Charlie Brown und Vicky dazu. Und ja. Der Opernball ist ja auch irgendwie was Altes und insofern, ja. Das waren meine drei Rausschmeißer.
Ich weiß nicht, wie gut die Wiki-Serie gealtert ist, aber ich weiß es bei den Charlie-Brown-Geschichten. Guckt euch da mal noch mal ein paar Folgen an. Mm. Das ist so schön, so liebevoll gemacht. Egal, ob die Figuren untereinander oder ob man als Zuschauer draußen irgendwas lernt oder einfach nur gut unterhalten ist. Es ist so schön. Guckt es euch an. Jo.
Auch musikalisch.
Ja, also sowieso.
Pianospieler aus San Francisco, leider so früh verstorben, macht er zumindest für zwei Specials die Musik. Mhm. Ich glaube, sie haben dann für die Serie auch seine Musik genommen, Fragezeichen.
Ja, die kommt an, also die kommt ständig vor. Zumindest ein paar Themen kommen immer wieder vor, ja. Mhm.
Ja, Sachen wie der große Kürbis und so, große Geschichten mhm. halt dann da immer, immer gut.
Ja.
Gibt es auch noch auf Blu-ray zu kaufen. Sogar in 4K, glaube ich, haben sie das mal neu gescannt. Lieber jetzt holen, bevor sie es, bevor die Sitzordnung geändert wird am Tisch oder so. Also,
genau.
Das sei mein Tipp für den Abend oder für den Tag, wann immer ihr diese Worte von Jürgen und mir lauscht.
Genau. Und wir verstummen jetzt auch. Ich gehe ins Bett. Du vermutlich auch.
Ja, ich bin hier zum Frühschläfer geworden. Das ist ganz spannend eigentlich, ja. Weil die auch morgens früh Tag ist. Ja. Da kann ich nicht bis 3, 4 Uhr wach bleiben, wenn schon um 8 Uhr die Eltern langsam zum Kaffee Frühstück gerufen
halt, nee, das stimmt.
Dann ja. Würde ich noch müder, als ich heute schon war, nach meinen 8 Reibekuchen. Also insofern, hier ist frühes Aufstehen. Jetzt war ich dann heute Morgen so früh fertig mit allem drum und dran. Ich bin schon mal aufgestanden vom Frühstückstisch, war dann schon irgendwie gewaschen und anzugsbereit. Irgendwie gegen 9 Uhr, meine Mutter meinte, willst du irgendwo hin und so weiter, bin schon hier fertig angezogen und so. Normalerweise, die beiden machen halt vor dem Frühstücken. Ich komme runter zum Frühstücken und dann gehe ich dann nach dem Frühstück ins Bad kurz und dann bin ich danach vorzeigefähig. Aber da war das Staunen groß, dass ich so schnell fertig war. Und dann habe ich nichts geschafft, außer diesem Spielchen zu spielen heute und zu schlafen, mehr oder weniger. Und ein paar Backoffice-Sachen zu machen.
Viele, viele Mails zu löschen und zu verschieben.
Das habe ich gestern gemacht. Heute waren noch ein paar der übrig gebliebenen Mails zu schreiben und so ein paar globale Geschichten mal transkontinentale Bewegungen zu bearbeiten.
Okay.
Fein. Dann gucke ich mal gerade hier. Sind meine Jungs aus dem Auftrag schon.
Eins, zwei. Nicht gut gelaufen?
Doch, das läuft immer ganz gut eigentlich hier. Aber. Der 6-Stunden-Dings hat noch eine halbe Stunde Zeit, dann werde ich die 1,5 Stunden nicht losschicken. Aber ich werde mal losschicken. Ich werde den losschicken, die jeweils nur 3 oder 15 Minuten brauchen, weil dann können die nochmal ihren Trip machen, bevor dann der mit den 6 Stunden fertig ist. Mhm. Ja, so ist das mit diesen Autobettlern und so weiter. Man hatte immer was zu gucken und die, wie soll man es sagen, noch 2 Stunden brauchte. Ach, noch 2 Stunden, weißt du was? Wenn du 2 Stunden braucht, dann werde ich nach dem Aufnahmeschluss die 1,5 Stunden Teams nochmal losschicken. Denn in 1,5 Stunden, oder hier 2 Stunden, ja, wobei, nee, die brauchen doch nur 1,5 Stunden. Okay, dann, so, jetzt schicke ich Five drauf, jetzt schicke ich die nochmal los hier raus. Und ich schicke nochmal hier die 3-minütigen los. Den Rest mache ich noch vom Schlafen gehen. Dann könnte sie wieder 8 Stunden lang die Monster umhauen und dann ist auch gut. Das war mein Spiel des Tages. Hier mal gucken, wie viele Tage es mich noch weiter beschäftigen wird. Frag mich in der nächsten Folge nochmal, ob ich immer noch spiele.
Ja, alles klar.
Jürgen, dir eine gute Nacht. Euch da draußen noch einen schönen Tag und bis Folge 74 oder bis wir uns im Comments-Bereich auf unserer Webseite off-topic-der-podcast.de unterhalten werden. Alles Gute.
Genau das. Ciao.
Tschüss.